Das ist alles auf Aktien. Gleich geht's los.
Viele unserer HörerInnen, die kennen das wahrscheinlich. Man will sich regelmäßig weiterbilden und hat hohe Anforderungen an sich selbst und seine Arbeit. Und das überträgt sich natürlich auch auf andere Bereiche des Lebens. Je älter man wird, desto mehr Wert legt man auf Qualität, egal ob es ums Wohnen geht, um Urlaube oder um Mode. Umso spannender, dass viele erfolgreiche Menschen nicht den gleichen Anspruch entwickeln, wenn es um ihre Finanzen geht. Oft haben sie nicht das Wissen, das Interesse oder schlichtweg die Zeit, um sich auf ihre Geldanlage zu konzentrieren. Wer kein Anlageprodukt von der Stange, sondern hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen mit einem persönlichen Ansprechpartner auf Augenhöhe sucht, der ist bei unserem heutigen Werbepartner Liquid genau richtig. Liquid ist dein digitaler Vermögensverwalter auf Family Office Niveau und wurde bereits 5-mal in Folge vom Kapitalmagazin ausgezeichnet. Mit Liquid habt ihr nicht nur Zugang zu einem erstklassigen Wealth Management, sondern auch zu den weltweit führenden Venture Capital und Private Equity Fonds. Also, nehmt euch einen Moment Zeit für eure Finanzen und besucht www.liquid.de/welt, um ein kostenloses Erstgespräch zu vereinbaren. Liquid, das buchstabiert man übrigens L-I-Q-I-D. Alle Infos gibt's aber auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Das sind die Finanzthemen des Tages.
Heute ist Samstag, der 15. Mai und wir reden ja hier im Podcast viel über Technologietitel. Und heute haben wir für euch einen Gast eingeladen, der mit Tech das ganz große Rad dreht. Das Hamburger Abendblatt kürte ihn zu den 50 wichtigsten Stars der Digitalszene. Aber der globalen Digitalszene, nicht der deutschen Digitalszene. Und eine seiner Firmen heißt Kombinat für digitale Medien, was vielleicht schon als politisches Statement verstanden werden könnte.
Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Er ist Investor, er ist Berater für KKR und begleitet Firmen an die Börse. Er hat einen eigenen Podcast und was wahrscheinlich noch viel wichtiger ist, er ist wie ich gebürtiger Mecklenburger. Und was wahrscheinlich noch mal viel wichtiger ist, er hat heute Geburtstag.
Deswegen könnte es hier klappern heute. Also ich muss sagen, wir haben hier auch schon den Champagner ausgepackt. Das ist der erste Podcast, alles auf Aktien, wo getrunken und gegessen wird. Ja, einmal.
Jetzt wollen wir aber nochmal sagen, wer er denn ist.
Stimmt, das ist eine Idee.
Sein bürgerlicher Name ist Philipp Glöckner, in der Szene nur unter Pip Glöckner bekannt. Herzlich willkommen und alles Gute zum Geburtstag bei AAA.
Philipp. Moin, 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 vielen Dank. Und um das gleich richtig zu stellen, ich bin Vorpommer und nicht Mecklenburger. Aber
stimmt, da liege ich eigentlich als Mecklenburger auch immer großen Wert drauf. Aber ich wollte jetzt mal sozusagen für die Community, eigentlich sind wir ja eins.
Ich freue mich trotzdem Nordlichter in
Berlin
zu sehen.
Genau, Nordlichter in jedem Fall.
Ja, du hast ja viele Bälle in der Luft. Wir haben ja schon gehört, du bist Berater, du hast eigene Firmen, du legst selbst Geld an und. Welche Berufsbezeichnung würdest du dir eigentlich selbst geben? Du sagst, ich bin Pip Glöckner und dann,
Ja, das ist gar nicht so einfach. Also einerseits hat sich das in der Vergangenheit immer mal verändert, weil das Internet sich so schnell verändert, dass man sich auch die Berufsbezeichnung über die Jahre ändern. Angefangen habe ich als SEO und Produktmanager, dann bin ich sozusagen mehr Marketing-Generalist geworden. Irgendwann dann mehr und mehr Berater und Business Angel und heute nenne ich mich Investor und Advisor, also Berater, aber ich investiere auch selber und helfe anderen Investoren, Firmen besser zu verstehen.
Cool, und mein Sohn hat ja gefragt, als ich hier hingefahren bin, ist der Milliardär, wie schwer ist der Mann, den wir haben? Vielleicht können wir das am Anfang schon mal das Gewicht prüfen, um dann zu wissen, wie gewichtig die restlichen Worte sind. Bist du Milliardär?
Auf keinen Fall und noch weit davon entfernt.
Okay, aber auf dem Weg dahin.
Ich habe nicht so ein numerisches Ziel. Glaube, es gibt ja Leute, die das so messen. Für mich ist das nicht so wichtig.
Okay, und dreistellige, aber ist es dreistellige Millionen schon? Oder?
Auch nicht, nee. Aber man muss sich keine Sorgen machen.
Okay.
Ich fühle mich sehr reich, weil ich eine sehr niedrige Burnrate habe. Also niedrige Ansprüche sind der größte Reichtum.
Ach, schön. Jetzt haben wir am Anfang immer so die Idee, dass wir den Gast pitchen lassen. Also, dass er eine Minute sagt, warum die Menschen eine Stunde jetzt, oder vielleicht könnte es sogar auch länger werden, wenn wir hier noch Kuchen haben und was trinken, mit dir verbringen sollen. Jetzt hast du mal eine Minute, um die Opportunitätskostenfrage zu klären, dass die Leute sagen, ich könnte jetzt auch Geschirr machen oder ich könnte auch rausgehen, Fußball spielen oder zocken oder was auch immer, aber ich will jetzt die eine Stunde mit Pip Klöckner verbringen. Jetzt würde ich sagen, die Minute läuft jetzt.
Ja, also was mich auszeichnet, ist hoffentlich, dass ich jetzt 15 Jahre im Digitalbusiness, Online-Marketing in der Startup-Szene unterwegs bin, dabei viele Firmen begleitet habe, die Unicorns geworden sind, bestimmt ein gutes Dutzend. Und ich versuche, das Wissen eigentlich mit so vielen Menschen wie möglich zu teilen und mache das inzwischen als ein sehr regelmäßiges Hobby im Doppelgänger-Podcast, wo wir das machen, und aber auch regelmäßig im OMR-Podcast und heute hier. Und das ist eigentlich schon, glaube ich, die größte Qualifikation, aber eine sehr wichtige heutzutage natürlich, dass man Tech-Firmen idealerweise noch ein bisschen besser versteht als vielleicht sogar die Tech-Analysten oder der Durchschnittswirtschaftsjournalist oder Banker. Ja.
Oh, 40 Sekunden. Hast du in 40 Sekunden schon den Pitch gemacht? Bist du überzeugt, Nando?
Es ist ein guter Start, würde ich sagen. Du hattest jetzt gesagt, Unicorns hast du mehrere sozusagen begleitet, mit dazu gemacht. Da ist es natürlich für uns interessant zu wissen und vor allen Dingen für unsere Hörer, wo hast du denn momentan eigentlich so deine Finger drin? Also was machst du den ganzen Tag jetzt? Weil wer sozusagen so ein gutes Unicorn-Händchen hat, da möchte man natürlich gerne wissen, wo ist er momentan am Start?
Also zeitlich verbringe ich wahrscheinlich die meiste Zeit mit zwei Dingen. Einerseits sozusagen junge Startups und Wachstumsfirmen zu betreuen. Das ist ein breites Portfolio, mit dem ich immer mal wieder einen Tag, die Woche, im Monat oder auch nur so ein paar Meetings verbringe. Und sozusagen das andere große Projekt ist, dass ich verschiedene Private Equity Firmen, also zum Beispiel KKA oder die Firma, für die René Obermann, der Ex-Telekom-Chef, arbeitet, und noch ein paar andere, dass ich denen dabei helfe, wenn die Partnerschaften mit Firmen eingehen, diese Firmen besser zu verstehen, zu sehen, wie nutzen die schon ihr digitales Potenzial aus, wo gibt es vielleicht noch Platz, das zu verbessern. Und dabei helfe ich ihnen recht regelmäßig und das nimmt inzwischen auch einen relevanten Anteil meiner Zeit ein.
Genau. Wie kann man sich das denn vorstellen? Dann ruft René Obermann, ich meine, das sind ja alles so wahnsinnig viele Baustellen. Gibt jetzt irgendwie schon mal so. Ruft René Obermann an und sagt, Pip, sag mal, ich brauche da mal deinen Rat oder kannst du irgendwie, da müssen wir irgendwie einen Deal einfädeln oder was hältst du davon?
Genau, das kommt viel noch aus meiner Zeit bei Rocket. Da hat man halt ein großes Netzwerk gebaut an Mitarbeitern, die heute fast alle Gründer auch selber sind oder in verantwortungsvollen Positionen. Und dann bekommt man einen Anruf und dann sagt, und der sagt dann vielleicht, ich habe gehört, bei dem und dem Thema kennst du dich besonders gut aus oder hast mal mit der und der Firma gearbeitet und sowas Ähnliches schauen wir uns jetzt an oder die Kerndisziplin müssen wir mal besser verstehen und du scheinst da einer der Experten auf dem Gebiet zu sein, kannst du uns helfen oder dann gibt man irgendwie eine erste Einschätzung zu dem Thema und dann schaut man, ob man sozusagen weiter tiefer in so eine Partnerschaft reinschauen möchte und die Firma noch besser verstehen und dabei zu helfen.
Also die Leute kommen, bevor sie kaufen, zu dir? Und sagen, soll ich sie kaufen? Oder kommen auch Leute, die sagen, ich habe jetzt gekauft und hat sich noch nicht so rausgestellt, kannst du da mal reingehen und kannst da mal ein bisschen Wert noch heben? Und wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, guter Punkt. Tatsächlich passiert beides. Ne? Also es gibt die sogenannte Portfolioentwicklung, also dass man sagt, ich habe hier was gekauft und wir wollen da jetzt noch irgendwie was drauflegen oder wir wollen noch mehr Wachstum mit der Firma erreichen. Was kann man da noch mehr machen und wie kann man Mittel effizient dafür verwenden? Und das andere ist tatsächlich, wir schauen uns eine Firma an, mit der wir eine Partnerschaft eingehen wollen. Wie gut sind die schon? Was können die noch besser? Und dann ist eigentlich, wenn man sozusagen Potenzial findet oder was noch nicht perfekt läuft, ist das eigentlich auch toll, weil dann weiß man sozusagen, das ist ein Wert, der jetzt in der Firma noch nicht abgebildet ist. Aber wenn man das noch besser macht, dann entsteht Wert für den Investor. Deswegen ist das auch gar nicht schlimm, wenn man jetzt was findet, was noch nicht perfekt läuft. Man schaut natürlich auch ein bisschen nach Leichen im Keller, dass irgendwie da Zahlen frisiert worden sind oder ähnliche Sachen.
Und wenn du jetzt morgens aufstehst, was machst du als erstes? Guckst du so auf den Markt und schaust dir an, oh Mann, die Nasdaq hat das gemacht oder mein Portfolio hat jenes gemacht? Oder was ist so die erste Amtshandlung des Pip Klöckner?
Morgens als erstes schaue ich wahrscheinlich tatsächlich auf die Kryptokurse, weil die halb 24 Stunden getradet werden. Also die Nasdaq-Kurse habe ich meistens abends um 10 noch gesehen. Das heißt, die aktuellsten News sind tatsächlich irgendwie, was Bloomberg oder Reuters gemeldet hat über Nacht und wie sich die Kryptobörsen über Nacht entwickelt haben, weil die ja 24 Stunden dynamisch sind.
Und was siehst du denn daran?
Ob sich der hauptsächlich ob Elon Musk wieder getwittert hat.
Okay.
Also genau, das muss man auch noch dazu sagen. Also Twitter ist eigentlich das erste vielleicht sogar, worauf ich schaue, um zu sehen, was da passiert ist, weil es ja auch da 24 Stunden rum um die Welt News entstehen. Genau, dann check ich irgendwie, ob meine eigenen Positionen sich entwickelt haben, aber auch, was gerade die nächste Sau ist, die durchs Dorf getrieben wird und so weiter.
Gute Antwort wäre natürlich auch gewesen, AAA zu hören.
Ich höre jeden Morgen auch tatsächlich die beiden relevanten kurzen Wirtschaftspodcasts, ja, oder Aktienpodcasts.
Das hast du sehr gut gesagt. Brauchst auch gar nicht sagen, in welcher Reihenfolge.
Stimmt, das ist die Frage. Nein, das ist wirklich okay.
Was auch so ein Klassiker ist bei uns, was wir fragen unsere Gäste, oder wir versuchen das herauszufinden, welche Eigenschaft kennen die Menschen an Pip Glöckner noch nicht?
Boah.
Also sprich, was du noch nirgendwo preisgegeben hast, müsstest du praktisch jetzt hier preisgeben.
Wir haben ja letzte Woche erfahren, dass du die Hafermilch anrührst. Das ist schon ein Detail, was ich so noch nicht kannte von dir. Vielleicht hast du noch weitere Details, die vielleicht ein bisschen mehr aussagen als das mit der Hafermilch.
Was weiß man noch nicht über mich?
Ja.
Das ist ja gar nicht so.
Jetzt spricht er vom Mikrofon weg. Ich sage einfach nur, ja. unser Podcast-Mensch sagt immer, sprich ins Mikrofon, Junge. Das sage ich auch dem Sommerfeld, sonst klingt das hier wie sonst was.
Obwohl ich sehr beschäftigt bin, versuche ich mir jeden Tag Zeit zu nehmen für einen längeren Spaziergang, wo ich auch Podcast höre. Das würde man vielleicht nicht vermuten.
Da bist nur du und der Podcast.
Genau, da bin ich und der Podcast. Also der
Körper. Aber hast jetzt nicht einen Hund noch dazu, der da mitgeht? Nee. Oder?
Es ist wirklich so Qualitätszeit. Der Körper ist ein bisschen beschäftigt mit dem Spazieren. Also wenn ich schaffe, versuche ich das durchaus auch auf 2-3 Stunden auszudehnen. Und ansonsten, ich koche gerne. Und ansonsten, in unserem Podcast teile ich ja so viel von meinem Leben schon. Es schwer ist jetzt noch was zu finden, was man noch nicht weiß.
Das kennen wir vom Chillpitz, da gibt es eigentlich auch keine Geheimnisse mehr.
Ich bin so gläsern wie ihr auch wahrscheinlich.
Okay. Aber gut, 2-3 Stunden Spaziergang ist schon. Da hast du jeden Tag Zeit so?
Ja, damit habe ich tatsächlich in der Covid-Zeit angefangen. Ja. Und das wird dann in Berlin, also obwohl Berlin ja riesig ist, ne? Also wir haben irgendwie 30 mal 15 Kilometer oder so eine Ausdehnung, das wird dann schnell langweilig. Also ich war schon irgendwie an der Ortsgrenze zu Marzahn-Hellersdorf, Frohnau, Friedenau, Spandau, wirklich überall zu Fuß letztlich und war dann mit der Tram zurück oder so. Aber es wird trotzdem kennt man irgendwann alle Ecken von Berlin gefühlt.
Ja. Okay.
Das kann ich von mir noch nicht behaupten. Philipp, was ich so bei der Recherche so das Gefühl hatte, so zum Star, so zum Erfolgsmenschen bist du über so eine Art, du bist so eine Art SEO-König geworden oder damit ging es irgendwie los.
Sag mal, was SEO ist, damit SEO, nicht jeder
genau,
weiß.
Suchmaschinenoptimierung. Idealerweise sozusagen, dass ich mit meiner Firma, mit meinem Label, was auch immer bei Google ganz oben stehe, dass sozusagen die ganze Community eigentlich nicht an mir vorbeikommt und darauf klickt und dann natürlich das große Geschäft passiert. Und du hast irgendwie angefangen bei Idealo, glaube ich, ne? Und dann ging es irgendwie immer weiter. Du hast wirklich, also so habe ich es verstanden, Marken, Unternehmen erfolgreich gemacht, weil du dafür gesorgt hast, dass ihre, ich glaube Wimdu war noch
Wimdu,
so eine, ne?
Ja.
Dass die einfach top gerankt sind. Ist das richtig und wie funktioniert das denn?
Genau, also ich habe mein erster Job in Berlin war tatsächlich Idealo. Also ich habe ursprünglich BWL studiert und dann so einen Quereinstieg in die Internetbranche gemacht. Das fühlte sich damals sehr schlau an. Und eines Tages...
Hast du auch abgeschlossen, also kein Dropout?
BWL habe ich abgeschlossen.
Okay. Ja,
genau, ich habe noch einen Diplomkaufmann von damals. Das gibt's heute nicht mehr. Genau, mein erster Chef meinte nach einer gewissen Zeit, schau dir mal dieses Thema Suchmaschinenoptimierung an. Das ist für uns als Preisvergleich, also Idealo ist der marktführende Preisvergleich in Deutschland, relativ wichtig. Und dann habe ich mich da so reingefräst, habe irgendwie bei Wikipedia angefangen, wie das wahrscheinlich jeder machen würde. Und das mir mehr oder weniger autodidaktisch, also Idealo hatte auch schon viel Wissen darüber und da konnte man viel lernen, habe es mir trotzdem zusätzlich autodidaktisch angeeignet. Und das fühlte sich damals an wie sagen, die einfachste Möglichkeit aus irgendwie kognitiven Fähigkeiten Geld zu machen. Also wenn man wusste, wie Google versteht, das war damals noch so eine Art Herrschaftswissen, also es konnte jetzt nicht jeder, dann konnte man damit relativ gut zunächst Besucher auf die eigene Webseite führen oder die des Arbeitgebers und dann auch damit Geld verdienen. Und ich habe das so ein bisschen nebenbei gemacht, um zu lernen. Das ist dann aus Versehen erfolgreicher geworden, als ich dachte. Aber ich sozusagen habe das, ich hoffe, sehr erfolgreich auch für meinen Arbeitgeber eingesetzt. Also hauptberuflich logischerweise. Und das wurde dann so ein bisschen ja mein Stempel, dass ich eben der SEO-Typ bin, der das ganz gut kann, weil Idealo einfach auch, als auch schon bevor ich da war, also viele andere Online-Marketing-Legenden kommen auch aus, das ist so eine Art Kaderschmiede fast.
Legende, das ist gut, das höre ich ja gern.
Also das meine ich über die anderen, nicht über mich. Namen, die man schon mal gehört hat, sind Johannes Beuys oder Markus Toba, die kommen da auch her. Und genau, weil Idealo einen relativ guten Ruf hatte, dann hat man mir das dann auch zugesprochen, dass ich dieses Suchmaschinen-Ding ganz gut...
Aber dann hatte ja Google auch die eigene Preissuche, die wurde dann in Konkurrenz. Und dann gab's ja auch, dann hast du ja auch gegen Google irgendwie versucht, mit Prozesse anzustrengen. Oder was ist da genau passiert? Oder war es da Experte, der sich da mit eingemischt hat? Oder?
Genau, das sind jetzt zwei verschiedene Geschichten. Das erste ist, also nach meiner Zeit bei Idealo habe ich eine Firma... unterstützt die Ladenzeile hieß, die inzwischen zu, ja, lustigerweise zu Idealo gehört. Also mich zieht's dann immer wieder zurück zum Springer-Konzern lustigerweise. Also Idealo gehört zum Axel Springer Verlag auch. Und bei Ladenzeile, das war sozusagen mein erstes Engagement als Business Angel, wo ich die Gründer unterstützt habe, damit dieses Suchmaschinenoptimierungsthema besser zu verstehen. Das wurde dann relativ erfolgreich. Also für heutige Startup-Verhältnisse, ich glaube, die waren nach 9 oder 10 Monaten, haben die Gewinn gemacht. Also das könnte man heute an der Börse nicht mehr vermarkten, eine Firma, die so schnell profitabel ist. Und wir sind dann aber dieser Wettbewerbsbeschwerde gegen Google beigetreten, weil Google zu der Zeit stark vereinfacht, was sie gemacht haben, ist, sie haben den sogenannten Panda-Algorithmus, der andere Vergleichsmodelle sehr stark negativ beeinflusst, also fast rausfiltert aus den Ergebnissen oder stark nach unten schickt in den Ergebnissen. Das haben sie released und damit das Leben deutlich schwer gemacht für Preisvergleiche. Und mit der Begründung, Nutzer wollen das einfach nicht sehen. Und gleichzeitig haben sie ihr eigenes Preisvergleichsprodukt, was zu dem Zeitpunkt und bis heute eigentlich nicht besser ist, ganz oben über die Suchergebnisse gestellt. Und das fanden wir ungerecht. Und das wurde dann ja fast eine Dekade später oder fünf bis sieben Jahre später dann auch so entschieden, dass das marktmissbräuchlich ist von der EU-Kommission. Das war die eine Sache. Und dann gab es ein anderes Verfahren in UK, wo auch ein Preisvergleich aus UK Schadenersatz aufgrund dieser Entscheidung herausfechten wollte gegen Google. Und da sollte ich so eine Art Expert Witness, also Gutachter würde man in Deutschland sagen. In UK dürfen beide Seiten ihren eigenen Gutachter bestellen sozusagen. Man ist trotzdem dem Gericht gegenüber sozusagen zur Ehrlichkeit verpflichtet, aber sozusagen beide Seiten bestellen einen Gutachter. Und die Aufgabe des Gutachters ist, dem Gericht und den Anwälten sozusagen technisch zu erklären, die können das ja nicht technisch beurteilen, so ein Fall, hat die Suchmaschine da jetzt richtig gehandelt oder nicht. Und meine Aufgabe war dann quasi, in die Google-Dokumente reinzuschauen, ob dieser Algorithmus fair ist oder ob der auch geeignet ist, jetzt Konkurrenten zu bestrafen. Und was tatsächlich passiert ist, also ich, ganz ehrlich, ich habe so geschwärzte Dokumente dann gesehen, da kann man so ein bisschen draus schließen, was da vielleicht stand. Und ich würde davon ausgehen, dass man jetzt keine ganz großen Neuigkeiten drin. Dennoch hat Google beschlossen, dass sie freiwillig diese Dokumente wieder zurückziehen aus dem Fall. Also es sind öffentliche Informationen, das heißt keine Geheimnisse, die ich verrate. Aber die haben ihre Beweise sozusagen zurückgezogen, damit diese Dokumente nicht entschwärzt werden. Also sie waren vorher sozusagen redaktionell geschwärzt und die meinten, das sind unsere Trade Secrets, also unsere Geschäftsgeheimnisse. Und wir können die nicht rausgeben und dann ziehen wir lieber unsere Beweise zurück und versuchen das Verfahren ohne die Beweise zu gewinnen. Ich glaube jetzt, wie gesagt, nicht, weil das ist ein 10 Jahre alter Algorithmus, den gibt's immer, der ist immer noch Bestandteil des Algorithmus von Google. Ich glaube, die Informationen sind nicht so besonders. Aber diese Präzedenz, einmal in der dritten Person, es wäre, glaube ich, die erste Person gewesen, die sozusagen als diesen Google-Algorithmus sehen darf als dritte Person. Und das senkt natürlich so ein bisschen die Zugriffsschranken für, wenn dann mal irgendwie ein Altmaier oder irgendein Politiker wieder nach dem Algorithmus greifen will, dann ist für Google natürlich viel einfacher zu sagen, den hat noch niemand gesehen, den können wir auch nicht dem Staat geben, im Vergleich zu, da haben jetzt schon mal 3 Gutachter drauf geschaut. Also das so als unantastbar zu hinterlassen, ist wahrscheinlich aus Google-Sicht schlauer und deswegen glaube ich, haben sie dann letztendlich mich da nicht raufschauen lassen.
Ach, du hast dann doch nicht raufgeguckt? Also du hast sie nicht gesehen?
Ich habe nur die geschwärzte Version, das war teilweise wirklich lange
Passage. Er hat schon in die geheime Formel reingeblickt. Das musst du natürlich uns verraten, wenn du die Formel gesehen hast, oder so ein bisschen zumindest. Wie komme ich denn als Firma ganz hoch? Nehmen wir an, ich habe jetzt gestartet, habe jetzt ein Business gemacht und sage einfach Fotobusiness, könnt hochladen ein Foto, das lasse ich dann rahmen und dann könnt der Mutti ein gerahmtes Bild schicken und dann schreiben wir noch irgendwas drüber und fertig. Nehmen wir an, das Business würde ich jetzt aufmachen und würde sagen, hey Pip, hör mal, ich muss mit diesem Business jetzt ganz nach oben kommen und möglichst nicht über die Werbung, sondern ich möchte einfach auf Seite 1 von Google. Was würdest du demjenigen sagen?
Also es hat sich in den letzten 10 Jahren sehr verändert, wie man das macht. Damals hing das noch sehr daran, dass man einerseits den besten Content anbietet, also die schönsten Bilder oder die schönsten Bilderrahmen zur Verfügung stellt. Und der nächstgrößte Faktor oder fast der bedeutendste waren tatsächlich die Links, die auf deine Firma verweisen. Also das Google sieht diese Links als Bewertung oder Empfehlung. Das heißt, je mehr andere Webseiten auf deine Webseite verweisen mit einem Link, desto mehr Webseiten empfehlen dein Produkt. Und Google hat sehr stark darauf geachtet. Und das konnte man darüber dann auch manipulieren, dass man Links einfach gekauft hat, sich erschlichen hat, Partnerschaften eingegangen ist, um Links zu bekommen. So hat es damals grundlegend. Und man muss so ein bisschen technische Hausaufgaben machen, dass man es einfacher macht für Suchmaschinen, die Webseite zu verstehen. Das sind ja so kleine Roboter, die versuchen auszuwerten. Und denen muss man das Leben einfach machen. Und heutzutage wird Google aber besser und besser darin, eigentlich zu verstehen, was ist das Produkt, nach dem sich Nutzer am meisten sehen oder mit dem sie zufriedener sind. Das heißt, da geht es dann durchaus darum, den Checkout-Prozess, also den Bezahlprozess, besonders einfach zu machen oder die erste Schwelle, das Produkt zu benutzen, zu senken, dass man sagt, man kann hier schon mal kostenlos ausprobieren oder der erste Bilderrahmen ist umsonst. Und die eigentliche Produkterfahrung, also was wir User Experience nennen, Google kann das besser und besser messen, indem sie auf bestimmte Metriken schauen oder ob sie zum Beispiel schauen, ob der Nutzer danach nochmal nach dem gleichen Produkt sucht. Das heißt, er ist noch nicht glücklich geworden. Wenn er aber zum Beispiel den Prozess dort abschließt und dort kauft, dann kann Google das mittelbar zumindest beobachten und versteht quasi, welche Produkte den Nutzer am glücklichsten machen. Und das ist, glaube ich, wie die Suchmaschinenoptimierung der Zukunft aussieht. Das ist, man nennt das so ein bisschen Product-Led Growth, also dass das Produkt eigentlich die Effizienz der Marketingkanäle mittreibt und am Ende gewinnt dann das beste Produkt. Und das ist auch so ein bisschen die Story, wie Airbnb dann eben, obwohl wir in der Suchmaschinenoptimierung mit Vimdu, glaube ich, in fast allen Märkten außer USA deutlich besser waren, hat Airbnb dann langfristig eben doch gewonnen, weil sie einfach das beste Produkt hatten und Google das besser und besser erkennt.
Das heißt, man kann eigentlich gar nicht mehr so, also so tricksen lohnt sich gar nicht mehr so, sondern muss einfach echt tatsächlich gut sein. Also sozusagen, je besser das Produkt, das so höher rankt dich Google, weil sie eben das inzwischen besser machen.
Das ist eine gute Zusammenfassung, glaube ich. Also man kann kurzfristig vielleicht noch immer irgendwelche Vorteile mit einer bisschen Trickserei erlangen, aber die nivellieren sich mittelfristig, langfristig dann wieder. Das heißt, eigentlich ist es schlauer, seine Zeit direkt in die Verbesserung des Produkts zu investieren, als irgendwelche Finden zu schlagen und Tricks kleiner
Taschen. Aber wenn noch keiner bei mir da war, dann hat er noch gar keine diese Nutzer-Experience gehabt. Reicht es schon, dass ich die einfach anbiete, oder müssen auch wirklich Leute diese Nutzer-Experience schon erlebt haben?
Ja.
Weil dann komme ich ja nie hin. Wenn ich neu anfange auf der grünen Wiese und sage, jetzt bin ich hier und es war aber noch keiner da, aber ich muss irgendwie gefunden werden, wie?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also einerseits vollkommen richtig, je mehr Nutzersignale Google über dich hat, desto einfacher wird es, das zu beurteilen. Solange es die noch nicht gibt, gibt Google dir so eine Art Probezeit, wo sie dich mal in die erste oder die zweite Seite kurz reinmischen, und um Nutzersignale auch zu sammeln. Und gleichzeitig, was sie halt machen können, und Google sagt ja selber, sie sind eine AI-First, also nicht mehr eine Mobile-First-Company, sondern eine AI-First-Company. Also sie arbeiten viel mit künstlicher Intelligenz, Artificial Intelligence, AI. Und darüber können sie trotzdem erkennen, welche Merkmale deine Webseite mit anderen erfolgreichen Webseiten teilt. Das heißt, deine Webseite, auch wenn sie ganz neu ist, sieht sie vielleicht mehr aus wie eine seriöse Webseite oder mehr wie eine unseriöse Webseite. Einfach anhand von gewisser Faktoren, welche Zahlungsmittel du einsetzt, wo die gehostet ist, was da im Titel steht, wie viele Seiten du hast, was deine Domainendung ist. Das können Faktoren sein, die Google selber nicht kennt, weil das eben eine AI auch auswertet. Und so können sie dann trotzdem auch über ganz neue Webseiten ein Urteil treffen. Einerseits mit so Ranking-Faktoren, die es seit 20 Jahren gibt, aber auch mit künstlicher Intelligenz, die versteht, noch bevor der erste Nutzer die gesehen hat, sieht das für uns eher seriös aus oder eher unseriös aus.
Okay. Bevor wir zum Thema Investieren kommen, das ist ja ein großer Teil, das wollen unsere Hörer ja unbedingt wissen, dann auch deine Meinung dazu. Da kommen wir dann aber zuerst mal tatsächlich zu Google. Also ich meine, scheint ja doch tatsächlich, als wenn du diesen Konzern und sein, was er tut, sehr gut kennst. Und für uns ist irgendwie Google und die Mutter Alphabet irgendwie, das ist halt, ja, die sind da, die sind riesengroß, die sind wahnsinnig erfolgreich, aber irgendwie auch intransparent. Wie man weiß, sie haben viel mit Gerichtsurteilen, mit Klagen zu tun und so weiter und so fort. Aber wie ist sozusagen deine Meinung zum Konzern, zu den Perspektiven? Was macht die stark? Wo sind die Schwächen?
Also ich glaube, bisher hat man immer gedacht, Google hat eigentlich nur ein großes Geschäft, das heißt Suchmaschinenwerbung. Also diese Anzeigen, die man über den Suchergebnissen sieht. Und das hat sich gerade in den letzten 2 Jahren stark geändert. Und zwar ist dieses Geschäft, glaube ich, nur noch 60-70% des Umsatzes. Ich glaube, weniger als 70%. Und das Geschäft stagniert so ein bisschen. Und das liegt daran, also es wächst noch, aber langsamer. Und das liegt so ein bisschen daran, dass wir gewisse Suchvorgänge eigentlich nicht mehr bei Google machen. Das heißt, wenn du ein Hotel buchst zum Beispiel oder wenn du einen neuen Laptop kaufst, dann weißt du eigentlich schon, das kann ich direkt bei Apple kaufen oder bei Amazon oder ich kann mein Hotel direkt bei Booking oder HRS buchen.
Und oder gibst Airbnb direkt ein.
Genau, oder so. Und dafür nutzt du halt nicht mehr Google. Und deswegen zumindest in erste Weltwirtschaften nutzt man für solche kommerziellen Suchen weniger und weniger Google. Deswegen wird Google erst morgen nicht pleite gehen, aber das Geschäft wächst langsamer. Das kann man, glaube ich, gut sagen. Gleichzeitig ziehen da aber die Werbepreise an, weil jetzt sozusagen innerhalb von Covid in den letzten 15 Monaten unheimlich viel Volumen einfach nach online gegangen ist, weil einfach Offline-Geschäfte auch zu hatten. Das hat ihm jetzt nochmal auch dem Geschäft nochmal einen deutlichen Schub gegeben. Und dann hat Google aber so einen zweiten und dritten Horizont, wobei der zweite Horizont bestimmt ganz sicher YouTube ist, die unheimlich stark wachsen, mit so eher 50% Wachstumsraten, jetzt teilweise auch durch Covid und die Werbepreise angetrieben, teilweise aber auch, weil es einfach immer relevanter wird. Und das YouTube wäre nach Zahlen gemessen die zweitgrößte Suchmaschine der Welt, also größer als Yahoo oder Web.de oder was man alles sich noch anschaut. Und das Cloud-Geschäft von Google, also die Google Cloud ist noch die kleinste nach Microsoft und Amazon, also AWS. Aber sie wächst auch sehr schnell mit auch Wachstumsraten, ich will nicht lügen, ich glaube um 45-50%. Und da hat Google einen sehr schönen zweiten Horizont von auch hochprofitablen Modellen, wenn die weiter so wachsen. Und der dritte Horizont, das sind die, was im Moment nur unter Other Bets verbucht wird von Alphabet. Das ist halt einmal die Self-Driving-Tochter Waymo, die sozusagen, das gilt als technologisch am weitesten vorangeschrieben. Also unter Experten gilt Tesla eben nicht als der. Tesla hat den großen Vorteil, dass sie unheimlich viele Kilometer halbautonom gefahren sind schon. Aber von der Technologie her sagen die meisten Unternehmensberatungen, dass Waymo von Google sozusagen der Technologieführer ist, zusammen mit ein paar chinesischen Firmen. Das heißt, das könnte sehr relevant werden, wenn das so eine Art, so wie Android heute, so ein freies Betriebssystem für autonome Flotten wird. Dann gibt es verschiedene andere Life Sciences Firma, also Calico und Verily, oder wie heißt die? Das bin ich mir gar nicht 100% sicher, wie die heißt. Aber wo sie schauen, quasi, wie kann man Gesundheit datenbasiert und AI-basiert noch besser in den Griff bekommen? Wie können wir das Leben verlängern? Gewisse zivilisatorische Krankheiten abschaffen oder ja heilen. Da kann man davon ausgehen, dass Google die Ressourcen hat. Also A, können sie sehr lange Verluste tragen durch ihr hochprofitables Kerngeschäft und da lange investieren. Und das einfach unter Other Bets, wo man so 2 Milliarden Verlust macht jedes Quartal und das juckt eigentlich keinen, verbuchen. Und da könnten sich aber irgendwann sozusagen in 5 bis 10 Jahren noch sehr spannende Modelle draus entwickeln.
Also würdest du kaufen, Google?
Vor 2 Jahren hätte ich ganz klar Nein gesagt, weil ich das noch zu sehr als Such-Company gesehen habe. Inzwischen, also ich glaube, vom Ertrag her und der Bewertung ist das eine der solideren Aktien, so zusammen mit einem Microsoft, Salesforce vielleicht, würde ich sagen, das wird wahrscheinlich auch in den nächsten 10 Jahren eine solide Rendite abwerfen und ist nicht so überbewertet wie andere Cloud-Companies. Ich würde jetzt selber vielleicht nicht haben wollen, weil ich eben schon immer dieses marktmissbräuchliche Verhalten im Hinterkopf habe. Und bei Google bin ich mir auch nicht so 100% sicher, ob eine Aufspaltung dann wirklich zu mehr Shareholder-Value führen würde, weil die Services schon alle sehr stark miteinander verbunden sind und auch sehr stark voneinander profitieren. Also der Werbemarkt in der Suche profitiert sehr stark von YouTube. YouTube wiederum sehr stark von der Verbindung mit der Suche. Google Maps wird noch ein Riesenbusiness werden, das kaum monetarisiert ist im Moment. Da wird es bald so eine Art Zwangssteuer geben, dass jeder Shop, jeder Laden 50 Euro im Monat zahlen muss.
Ich wundere dahin, dass es noch nicht weiter gediehen ist.
Genau.
Das ist ja wirklich irgendwie so, was ist, da wird angezeigt umsonst.
Genau, das wird sich ändern. Da kommt jetzt so ein sogenanntes Guaranteed Badge. Da kriegt man so eine Art Käuferschutz, nachdem niemand gefragt hat, meiner Meinung nach, wo man dann bei seinem Nagelpflegesalon der Wahl irgendwie einen Käuferschutz bekommt. Wie gesagt, das war bisher nicht nötig, aber dafür muss der Nagelpflegesalon dann eben 600 Euro im Jahr zahlen. Und das Gute ist, so können auch Branchen, die eigentlich online nicht werben dürfen, also Anwälte oder Ärzte vielleicht, die dürfen schon diese Schutzgebühr abdrücken und das ist ein Riesenmarkt.
Das kann man Schutzgelderpressung, das ist ja richtig cool. Wenn du zahlst, dann zeige ich dich an.
Also ja, die Alternative ist, du wirst nicht gefunden.
Du siehst
unseriös oder also ich meine, da wird es dann drei Läden geben, die ein grünes Schildchen oder ein grünes Häkchen daneben haben und die anderen, die das nicht haben, die werden einfach nicht, also abgesehen davon, dass die mit dem grünen Häkchen natürlich immer oben drüber stehen werden, dann steht eine Sogwirkung, da wird sich kaum ein Geschäft dem Sog entziehen können.
Okay, cooles Geschäft. Jetzt müssen wir aber noch fragen, bevor wir Google verlassen und auf deine Anlageideen kommen, wenn wir diesen Podcast jetzt SEO vermarkten, welche drei Stichpunkte, du weißt ja ungefähr, worüber wir reden, wer du bist, wer wir sind, was sollen wir in die SEO-Zeile schreiben? Also ich muss dazu sagen, für die Menschen, wir haben immer eine normale Zeile, die der Podcast-Nutzer auch mitbekommt und dann gibt es immer noch eine SEO-Zeile, die dann über dem Podcast sonst noch steht und wenn man über Google sie findet, dann wird die SEO-Zeile auch angezeigt und darüber, über die Stichpunkte wird dann auch der Podcast gefunden gegebenenfalls. Was sollen wir drüber schreiben? Ich würde hier mitnotieren und wir würden genau das schreiben und würden gucken, funktioniert das?
Ich weiß noch nicht, was die Themen sind, die ja, noch auf mich zukommen, aber bis jetzt wären es wahrscheinlich GAFA, das ist so ein Stichwort, was viele suchen, oder Plattformökonomie. Und vielleicht kommen noch zwei spannende Begriffe in den nächsten 30 Minuten.
So ein Tenbagger würde ich auch noch mit. Ist was? Tenbagger läuft wahrscheinlich auch,
suchen
oder?
Suchen das Leute? Ich weiß es nicht.
Da gibt's doch, ich glaube schon. Tenbagger, na klar. Pips Tenbagger. Also ich glaube, das wäre schon irgendwie was. Jetzt weißt du schon, wohin es ungefähr geht, die ganze Geschichte. Hast du noch eine Idee? Eigentlich ist das Sommerfeld immer der SEO-Experte.
Die Leute suchen nach Pips Tenbagger. Ja, das möchte ich bezweifeln, aber ja gut, ich finde ja immer lustig, wenn wir Google schon mal in den SEO mit reinnehmen. Wahrscheinlich nicht so. Und ich glaube, Tesla zum Beispiel könnte auch noch
Tesla
eine Rolle spielen.
Tesla funktioniert natürlich.
Könnte
immer
in diesem Gespräch noch eine Rolle spielen und es funktioniert garantiert auch.
Okay. Also wir fragen zum Schluss nochmal, also das Ende des Gesprächs, wir nochmal fragen, welche SEO-Zeile du uns empfehlen würdest und die würden wir dann auch wirklich nehmen.
Die müssen wir nehmen. Also das ist der Test. Unsere waren bisher so semi-erfolgreich, nicht schlecht.
Ja.
Aber jetzt.
Wenn wir den SEO-König hier im Podcast haben, wird der SEO-König uns die Zeile machen, damit es dann so richtig...
Ob wir damit Frank Thelen schlagen, das ist die Frage. Weil kommt es auch auf die Followerschaft an, natürlich.
Wir hatten eine Frank Thelen und die ist wirklich gut gelaufen, muss man sagen. Die Frank Thelen-Folge ist super gelaufen und das war eigentlich der hat wirklich Longtail. Also die Folge läuft immer noch wahnsinnig gut, weil...
Frank Thelen hat einen Longtail, das können wir doch als...
Wunderbar. Er weiß, da wird er wahrscheinlich keine Gegendarstellung für verlangen. So, haben wir das jetzt auch geklärt. Ja, dann haben wir jetzt schon den Google, die würdest du kaufen, aber du würdest sie nicht kaufen, weil du ein ethisches Problem damit hast.
Ja, sozusagen. Also ja, ethisches Problem ist fast ein bisschen übertrieben. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich jetzt Facebook nicht anfassen würde wahrscheinlich, obwohl die sozusagen rein wirtschaftlich noch spannender sind. Aber mir fehlt so die ganz große Wachstumsfantasie auch einfach bei Google. Also ich investiere, um das vorwegzunehmen, schon eher wachstumsorientiert und Google ist für mich eher so schon
zu matured, also zu weit, ist schon zu gediehen, also da wird's eher früher, ein früheres Wachstumsmodell.
Also ein Tenbagger wird da zum Beispiel schwer. Bei Google, glaube ich, auch wenn es solide wahrscheinlich Ergebnisse abliefern wird in den nächsten 10 Jahren.
Aber kommen wir jetzt schon zu den konkreten Anlagetipps? Jetzt kommen wir ja erstmal zu den...
Wir wollen erstmal zu deinen vorbörslichen Investments. Genau. Da hast du ja auch einige am Laufen. Die bekannteste, wo ja jeder drüber redet, ist ja, auch weil wir da Werbung sehen. Ich bin auch hierher gefahren, habe ich auch eine Werbung von Flink gesehen. Das ist dann die Konkurrenz davon. Du bist in Gorillas groß investiert. Wie viel hast du da reingepackt und wie viel ist draus geworden? Und dann wollen wir natürlich auch wissen, jetzt suchen die ja 1 Milliarde, da muss ja noch Kohle rein. Und wirst du an der nächsten Finanzierungsrunde dich beteiligen oder wirst du sagen, nee, das ist mir jetzt doch ein bisschen zu heiß. Das war eine schöne Geschichte, da gehe ich mal.
Ja, viele Fragen auf einmal.
Ja, also, das ist ein schlechter Journalist, stellt 3 Fragen auf einmal, das weiß ich. Also insofern sind wir jetzt hier schon, ich würde jetzt erstmal noch ein Champagner hier trinken und dann kannst du antworten.
Ob die jetzt 1 Milliarde suchen oder nicht, das kann ich weder bestätigen noch dementieren, aber das steht irgendwo im Internet. Investiert, also normales Angel-Ticket, was so ein Business Angel oder Angel Investor ausgibt, ist in der Regel zwischen 25.000 und 50.000 Euro. Es gibt auch welche, die deutlich größere Tickets schreiben. In dem Fall war das so, dass ich sozusagen, ich habe das Produkt lange benutzt, bevor ich da investiert habe. Ich fand es einfach eine sehr spannende Firma. Ich war sehr überzeugt von dem Produkt und habe deswegen auch ein deutlich größeres Ticket geschrieben als normalerweise, also irgendwo im 6-stelligen Bereich. Wie viel das jetzt wert ist auf dem Papier, dann kann jeder ins Unternehmensregister schauen und schauen, also warum, Bei Höhle der Löwen hätte man 75% der Firma bekommen mit dem Ticket. So viel gehört mir nicht an, Gorillas. deutlich unter 1%. Ja, dementsprechend kann man sich das...
Okay, das Ding soll 6 Milliarden wert sein, 1%. So, Nando, rechne mal bitte aus.
Deutlich unter 1%.
Aha. Dann hätten wir hier 60 Millionen am Tisch sitzen. Oder 50 Millionen. Dann wird der Fritz sagen, cool, Papa, warum schaffst du das nicht? Wir werden auf jeden Fall noch da hinausgehen, wie wird man das? Bist du von Natur aus, bist du in einen reichen Haushalt geboren? Du bist ja irgendwie
überhaupt,
Kreiswald? Überhaupt nicht.
Bildungsbürgertum würde uns vielleicht... Also meine Mutter ist...
Immerhin.
Öffentlich schon. Angestellte Ärztin, also nicht niedergelassen. Ja. Mein Vater hat im Sozialamt gearbeitet.
Also du bist jetzt nicht so mit goldenem Löffel aufgewachsen?
Nee, gar nicht.
Du hast es, alles dir selbst erwirtschaftet.
Das gibt es relativ selten in Mecklenburg-Vorpommern.
Mit goldenem Löffel?
Ja.
Wirklich? Ich dachte so, wenn du da irgendwie ein Hotel am Strand hast, da zockst du doch die Leute ab. Das ist doch die
kommen ja alle aus dem Westen. Die kommen ja alle aus dem Westen.
Ach, die haben aus dem Westen das gekauft und jetzt zocken sie Leute ab und dann heißt es, der Mecklenburger würde Leute abzocken, die auf Rügen Urlaub machen wollen?
Heißt
es immer. Das wäre das schlechteste Preis-Leistung, habe ich von Leuten immer wieder gehört.
Ja, dem muss ich widersprechen als Vorpommern. Das hervorragende Preis-Leistung.
Okay, also du hast alles selbst erwirbt. Das ist ja schon mal wichtig zu wissen. Du hast dein Reichtum, den du da jetzt geschrieben und dann jetzt damit gemacht hast, der ist wirklich mit eigenem Kopf, mit eigener Idee. Es hat keiner dir irgendwie Geld in den Arsch geblasen, wie man umgangssprachlich sagt.
Relativ hohes Risiko. Also es war ein substanzieller Anteil meiner liquiden Mittel oder Gesamtvermögen, was ich da investiert habe. Also man muss auch erstmal einen Dummen finden, der dann so viel Geld bereit ist, da zu investieren.
Also Gorillas war selbst auf deinem Level. Wann war das denn eigentlich? Wann hast du das Geld darin?
Das war Ende letzten Jahres, also vor grob 6 Monaten, würde ich sagen.
Okay,
vor einem halben Jahr.
Ach, ist noch gar nicht so lange her, ne? Mhm. Aber das war tatsächlich selbst für deine Verhältnisse schon ein Wagnis.
Genau, da musste ich ein paar Aktien für verkaufen wahrscheinlich. Und ist auf jeden Fall ein Wagnis, ja. Also es hätte mich jetzt nicht ruiniert, aber hätte mich deutlich zurückgesetzt, wenn ich mich jetzt irgendwie an Vermögen messen würde. Okay. Wenn es nicht geklappt hätte.
Gut, jetzt hat es geklappt und jetzt gibt es die nächste Runde. Oder zumindest wird darüber spekuliert. Wirst du die nächste Runde mitmachen? Oder wirst du sagen, jetzt diese ganze Konkurrenz, die ich sehe, es wird ja schon recht blutig, wenn ich im Markt sehe, der eine sagt, ich schaff's in 8 Minuten, der dritte sagt, naja, ich vielleicht nur eine Viertelstunde. Auf jeden Fall sagen sie alle, sie bringen mir den Kram nach Hause, ich muss irgendwie 1,80 zahlen als Gebühr, das Durchschnittsticket ist, weiß ich nicht, 25 Euro oder so. Für mich war es nur neu, da stand so ein Rewe-Autochen da, mit so einem riesen Auto, mit so einem Kühlding drin, und dann kam so ein Gorillamann mit so einer Tasche nebenher gefahren, und ich dachte mir so, der Gorillamann, der kostet, weiß ich nicht, 6 Milliarden, und der Rewe-Mann, der wird irgendwie als nüscht bewertet, oder fast nüscht, zumindest der Bringservice kostet nichts. Und ich habe mich gefragt, wie kann das sein? Und jetzt erklärst du uns, warum der Gorillamann so viel wert ist, und warum jetzt irgendwie, wenn die ganze Konkurrenz kommt und da wirklich so richtiges, Geld verbrannt wird, ob du beim Geldverbrennen dabei bist und auch ein bisschen Geld noch mit reinwirfst, damit ich dann aus 5 Services mir umsonst den Kram nach Hause schicken lassen kann und dann gucke auf die Uhr, hast über 12 Minuten gebraucht, also geht nicht.
Also auf der letzten Runde hätte ich tatsächlich gern noch weiter investiert. Inzwischen übersteigt das sozusagen einfach, selbst wenn ich jetzt nur mein sogenanntes Pro Rata machen will, also mich gegen die Verwässerung durch die neuen Investoren schützen würde, würde das meine finanziellen Mittel einfach übersteigen. Ansonsten bin ich weiterhin bullish und ich hätte ja auch die Option gehabt, Anteile zu verkaufen. Das wollte ich explizit nicht und würde ich bei einer eventuellen nächsten Runde, wenn die passiert, auch nicht machen, sondern ich glaube weiter an das Modell.
Und du wirst verwässert dann?
Genau, ich werde.
Du bleibst investiert, aber du wirst verwässert. Gut, okay.
Genau, ja. Sozusagen, weil auch den Verwässerungsschutz ich nicht mehr selber tragen könnte. Und zu dem Rewe-Vergleich, also man muss ja sagen, Gorillas, ich weiß nicht, wie transparent das ist, aber die sind ja auch in Paris, in London, in New York und Boston inzwischen. Das heißt, der TAM, also der sogenannte Total Addressable Market, der Gesamtmarkt, der avisiert wird, der ist einfach viel größer als bei einem Rewe, würde ich behaupten. Das kann auch schneller wachsen, weil es eben, da muss man jetzt nicht irgendwie 1,5 Jahre einen Supermarkt für bauen, sondern das geht in eine kleine Gewerbefläche rein, die gerade sehr günstig zur Verfügung stehen durch Corona. Kann damit sehr schnell wachsen. Und ich glaube, das ist zum Beispiel einer der großen Unterschiede. Also diese angebliche Traumrendite, die ist gar nicht so untypisch für Wagniskapital. Also dass man sein Geld da vervielfacht, das passiert relativ oft, oder also nicht oft, aber darauf baut man, dass man das in einem von 10 oder einem von 20 Fällen schafft. Der Unterschied hier ist, dass man normalerweise muss man 7 bis 12 Jahre darauf warten, bis man sein Ticket irgendwie 10-fach, 20-fach, manchmal 100-fach zurückgespielt bekommt. Und das Spannende an dem Gorilla-Modell ist, und ich finde das relativ absehbar, ist, dass diese Value Creation oder diese Wertbildung halt stark beschleunigt ist. Nämlich das sieht man jetzt in dieser Schlagzahl der Finanzierungsrunden oder sagen wir, wie schnell da dieser Unicorn-Status erreicht wurde, also dass das erste Mal über 1 Milliarde wert war. Dass das jetzt, wie gesagt, ich habe vor einem halben Jahr das investiert und jetzt reden wir über eine Milliardenbewertung. Und die Firma gibt es, glaube ich, 9 Monate oder die erste Lieferung war.
Ja gut, aber ich meine, der wird jetzt blitzgescaled, das verstehe ich. Und ich verschenke Sachen. Und wenn ich was verschenke, brauche ich natürlich immer mehr Geld. Und wenn ich in jeder Stadt der Welt was verschenke, brauche ich immer mehr Geld. Das kann ich verstehen. Das ist für mich jetzt noch kein Geschäftsmodell. Da könnte ich mich auch mit ein paar Bananen rausstellen und könnte so, Bananen für 50 Cent. Da kann ich schon meinen alten Ossi wieder rausholen, sag Bananen und dann würden die Leute noch ein paar Gurken noch drunter mischen, haben wir den jetzt auch noch gemacht. Ich verstehe jetzt nicht, wo jetzt da der Wert geschaffen wird. Ich meine, dass man was verschenkt, das kann ich verstehen, dass das irgendwie, dass man da Geld für braucht. Ja, aber ich meine, der Gorilla, was ist, die macht noch kein Geld damit. Ich habe jetzt, als ich hier vorbeifuhr, sah ich, Flink gibt die Ritter Sportschokolade für 1,19. 1,19 gibt's die auch beim Lidl, der daneben war, wo das Plakat dran hing. Und ich meine, wenn die jetzt bei Flink für 1,19 die Rittersport machen, macht das der Gorillas auch so. Und ich habe mal geguckt, was die Preise sind. Das sind ja normale Supermärkte, sind ja keine Späti-Preise, wo ich sage, da kriege ich noch eine Marge drauf. Und das kann doch nicht funktionieren.
Also das letzte Mal, als ich auf die Liste der reichsten Deutschen geschaut habe, waren die zwei reichsten Familien, die genau in dem niedrigmargigen Business, was angeblich zu kapitalintensiv ist und so, unheimlich viel Geld verdient haben. Also so schlimm kann das nicht sein.
Also in Deutschland zumindest. In Amerika nicht. Die Waltons sind nicht mehr, der Walton ist abgestiegen.
Ja, aber wir waren lange Zeit und die zergliedern sich so ein bisschen als Familie.
Ja, ist ein bisschen auch blöd gelaufen. Ja, gut, aber sind nicht mehr so weit vorn.
Ja, genau. Aber prinzipiell scheint man mit dem Geld, mit dem Modell Geld verdienen zu können.
Wenn man es früh gemacht hat, nach dem Krieg, da kann ich das verstehen. Da gab es den Aldi und dann haben die Aldi-Brüder angefangen. Okay, aber was ist jetzt Gorillas? Wie mache ich Geld damit am Ende?
Also
wer zahlt die ganzen Spätis, aus denen das beliefert wird? Wer zahlt die Menschen, die da fahren? Ist ja auch Gig-Economy. Da muss man ja auch irgendwann mal einen Lohn zahlen. Das ist ja, beruht ja auch darauf, dass man Leute irgendwie schlecht bestellt. Wenn ich jetzt in Amerika sehe, die haben Probleme bei Uber überhaupt noch Fahrer zu finden, die das machen. Es ist ja irgendwie, das knirscht an jeder Stelle. Und ich weiß es nicht, wo wird am Ende was verdient?
Ganz viele gute Punkte schon. Also A, die Kosten für die Ladenflächen auf die einzelne Bestellung gerechnet sind die minimal. Das sind Centbeträge. Das heißt, und wie gesagt, Ladenflächen waren nie so günstig, leider durch Corona. Von daher, das kann man fast ignorieren, auch wenn es gut ist, mal zu erwähnen. Denn ein anderes Vorteil, Gorillas ist keine Gig-Economy, sondern schafft sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze auf Mindestlohnniveau plus Trinkgeld. Und das kann man gut oder schlecht finden, aber man kann es ja aus verschiedenen Perspektiven sehen. Also A, ich glaube, ein Drittel von Ostdeutschland arbeitet für unter 12 Euro Bruttolohn. Und wenn man das kritisieren will, dann soll man es bitte nicht auf dem Rücken von Gorillas austragen, sondern dann muss man die Partei wählen, die den Mindestlohn erhöhen will. Bin ich gern dabei. Also ich will jetzt nicht die Linken deswegen, okay. Aber wenn man irgendwas gegen Niedriglohne hat, dann muss man einfach die erhöhen und kann man, glaube ich, gern machen.
Und dann klingt das wie Geschäftsmodell tot. Aber egal, das wirst du uns gleich erklären, ob es dann tot wäre mit 12 Euro.
Genau, aber vielleicht können sich dann ja auch mehr Leute leisten, das Modell. Das muss man ja auch sagen. Und die andere Sache ist, also ich persönlich habe deutlich schlechtere Jobs. Also als ich in Berlin zum Beispiel angefangen habe, habe ich weniger als 10,50 brutto die Stunde bekommen, ehrlich gesagt. Was eine super Investition in meine Karriere war. Aber ich bin nicht unglücklich darüber, bei Idealo anzufangen. Aber da gab es bei einem Startup früher auch nicht viel Geld zu verdienen. Und zwar trotzdem schlau. Ich habe als Student schlechtere Jobs gemacht, hätte mich gefreut, wenn ich das machen kann. Ich habe als Schüler, ich sag mal, ich war mit 16 schon in der Uni, das lag aber daran, dass ich die Toiletten und Hörsäle geputzt habe in Schulferien. Also ich glaube, Arbeit schändet nicht und 10,50 Euro ist nicht viel Geld und ich finde, Firmen sollten Living Wages, und das ist immer nur meine eigene Sichtweise, ich kann unmöglich für die Firma sprechen, das ist auch klar. Aber wie gesagt, wenn man das Problem adressieren möchte, dann gern deutschlandweit und sagen, auf der höchsten Politikebene. Wie kann sich das? Und ich meine, was man auch sagen muss, ist, da findet ja was statt. Du bist ja Ökonom, ne, Holger? Also ja. Was da aus einer Makroperspektive passiert ist, da wird Zeit und Geld ausgetauscht, nämlich zwischen Leuten, die sich dieses Modell leisten können. Also die sagen, ich kann 1,80 pro Lieferung bezahlen und meine Zeit ist wertvoller als das Geld, was ich da zahle. Und dafür verbringe ich mehr Zeit mit meinen Kindern oder mit meinem Hobby. Oder ich kann
1,80 klingt eher faul. Da wird eher meine Faulheit subventioniert von dir. Aber gut, egal.
Ja, warum nimmt man denn an, dass das herkömmliche Supermarktmodell, wo man einfach sagt, damit die Lebensmittel noch günstiger sind, source ich Arbeit an den Kunden aus. Ist das denn effizient? Ist das das letzte Modell, was wir sehen werden, wo wir sagen, wir haben ein Modell, wo Lebensmittel von Menschen in Regale eingeräumt werden, ausgestellt werden, damit sie wieder rausgeräumt werden können, damit sie so schön aussehen, dass man mehr kauft, damit maximale Verwirrung geschafft wird, weil die Milch in einer anderen Ecke ist als die Eier, wo 20% der Frischwaren vergammeln, bloß weil sie, damit sie ausgestellt werden können. Also wo der Käse, die Wurst, das Gemüse, das Obst, da wird 20%, 25% weggeschmissen im Supermarkt. Das passiert bei dem Modell zum Beispiel nicht. Und das sind auch Ineffizienten. Ja, würde man da die Externalitäten noch dazu rechnen, also das ganze CO2, was verbraucht wird, nur um Sachen dann im Supermarkt wegzuschmeißen, dann muss man sagen, ist das jetzt das schlauste Modell, was wir kennen im Supermarkt? Oder ist Gorillas dann, wo man sagt, man kann eigentlich innerhalb von 2 Tagen Dinge von der Farm zum Haushalt oder vom Bauernhof zum Haushalt bringen, wenn man das komplett durchdenkt? Ist das nicht vielleicht sogar das schlauere Modell? Also ich sehe das durchaus positiv. Und diese 1,80, daran wird es, glaube ich, nicht scheitern. Am Ende gewinnt der Haushalt, und das hat Jeff Bezos in seinem letzten Shareholder, der da ja geschrieben, dass, was er glaubt, ist relevant bei Amazon, ist, wie viel Zeit er Kunden eigentlich gespart hat, weil die meisten nach 3 Minuten, glaube ich, im Schnitt auschecken bei Amazon und gekauft haben, was wir wollen. Normaler Einkauf, du suchst dein Auto auf der Straße, du fängst an, deine Schuhe zu schnüren, vielleicht noch deine Freundin oder Frau zu warten, suchst das Auto, fährst zum Supermarkt, dort gibt's meist einen Parkplatz, dann holst du diesen Korb, schmeißt da alles rein, hältst dich eine halbe Stunde in den Markt auf. Auf dem Rückweg suchst du einen Parkplatz vor deinem Zuhause, musst das selber hochbuckeln, in deinen Kühlschrank räumen. Das ist nicht so super effizient. Es wird immer Leute geben, glaube ich, die das nicht für die schlauste Lösung halten, das genau so zu machen. Und am Ende schafft das halt durch diesen Austausch von Zeit und Geld, schafft das sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze. Und das kann ja eigentlich nur gut sein, gerade wenn wir sehen, wie wir irgendwie auch junge Menschen aus Spanien, Portugal, anderen EU-Ländern in der EU beschäftigen müssen. Die haben Arbeitslosigkeitsquoten von 25-30%, glaube ich, in Spanien und Portugal. Und ich glaube, das ist ein guter Einstieg in den Jobmarkt, und ich wüsste jetzt nicht, was da einen daran schändet, diese Arbeit.
Also 1,80 wird es nicht bleiben. Das höre ich jetzt raus. Wie viel müsste es sein, damit es profitabel ist? Also was müssen die Leute zahlen?
Ganz ehrlich, also nur meine persönliche Meinung, die Liefergebühr könnte man wahrscheinlich auch abschaffen. Das Problem ist eher, dass die Liefergebühr erinnert einen eher daran, dass man eben doch mehr als irgendwie 2 Radler in den Warenkorb tun sollte. Am Ende wird es hauptsächlich über die Marge und die Anzahl der Fahrten entschieden werden. Und das Spannende ist ja, es gibt viele Leute, die kritisieren, warum muss das so schnell sein, warum müssen das 10 Minuten sein? Tatsächlich, glaube ich, ist es einfacher, also das in 10 Minuten zu machen, als in einer halben Stunde, weil damit schafft man 3-4 Fahrten in der Stunde vielleicht. Das heißt, der Fahrer amortisiert sich sogar früher. Am Ende muss man an der Warenkorbgröße arbeiten, man muss an der Marge arbeiten, das heißt, dass man vielleicht...
Und Eigenmarken wahrscheinlich machen, wo es keinen Preisvergleich gibt und wo man einfach den Leuten mehr aus der Tasche zieht.
Das scheint ein Modell zu sein, was im Lebensmitteleinzelhandel nicht unüblich ist.
Das Gorillas-Bier. Was habt ihr im Angebot demnächst?
Moment, man sieht ja, Eigenmarken sind ja ein Modell, wo der Kunden, also da wird ja die Brandmarge oder die Produzentenrente gesenkt, und am Ende macht der Handel und der Konsument dabei ein Plus. Also das ist besseres Value for Money. Das weiß jeder der Eigenmarken.
Ich bin super Riesenfan von Eigenmarken.
Also mit der Brand wird ja das Geld aus der Tasche
gezogen. Also ich vermisse die Eigenmarken bei Gorillas.
Genau, das hat Taschenpost sehr erfolgreich bewiesen, dass sie irgendwie ihr eigenes Bier und Wasser lokal produzieren können. Und das ist sicherlich eine Möglichkeit. Es können aber auch andere lokale Brands sein. Irgendwie deine Lieblingskaffeesorte, deine Lieblingszimtschnecke, dein Lieblingsfranzbrötchen. Produkte, die du vielleicht noch gar nicht kennst, ein ökologisches Waschmittel, da gibt es so viele Möglichkeiten, die ich sehe. Also ich mache mir über die Produkte, wenn ich sehe, wie ineffizient der sonstige Lebensmitteleinzelhandel funktioniert, mache ich mir da keine
Sorgen. Aber das ist der große Hebel, wenn ich das richtig verstanden habe, den du siehst, die Ineffizienz über den beim klassischen Supermarkt sozusagen, da in diese Lücke.
Da muss der geizige Deutsche aber erstmal drauf gebracht werden. Ich glaube, das ist ja das Problem. Ich glaube, in anderen Ländern ist es wahrscheinlich besser, aber in Deutschland haben wir ja immer noch dieses Pfennigfuchser, würde man das einfach nennen. Jetzt gibt es natürlich junge Menschen, die dieses Gen nicht mehr haben, was unser eins noch hat.
Und ich glaube, es müssen ja nicht alle nutzen. Es wird ja immer Menschen geben, die, weil das Benzin 1 Cent billiger ist, 15 Kilometer ins Nachbardorf fahren. So, da wo wir herkommen, ist das nicht unüblich. So, und die Leute werden auch weiter, glaube ich, vielleicht mit den Prospekten 3 Supermärkte abfahren. Und die Prospekte sind übrigens eine weitere Ineffizienz. Nur um ein paar Kunden vom Edeka zum Rewe zum Kaufland rüber zu schicken, werden diese ganzen Prospekte, die einen Teil der Verlagswirtschaft mitfinanzieren, gedruckt. Und das macht das Modell jetzt auch nicht effizienter. Und es wird mal diese Leute geben, die dem irgendwie 1,99 Hackfleisch hinterherreisen. Und es gibt aber auch Leute, die sagen, ich habe diese Woche wenig Zeit oder ich bin gestresst und ich möchte lieber noch nebenbei eine Yogastunde geben oder irgendwas anderes machen. Und dafür lasse ich die einfachsten Sachen im Leben, nämlich das Einkaufen, das lasse ich jemand machen. Und eigentlich müsste man es fast steuerlich begünstigen, dass man sagt, das sind, also die Maßstäbe für haushaltsnahe Dienstleistungen sind ja leider sehr eng gefasst. Aber eigentlich sind das
eine haushaltsnahe Dienstleistung, normalerweise
steuerlich
normalerweise
der Haushalt übernimmt.
Die 1,80, die kann ich abziehen. Das ist super. Das will ich mal bei meiner Steuererklärung demnächst machen. Einmal einen Gorilla-Einkauf machen und die 1,80 anrechnen.
Versuch's doch mal.
Das ist leider nicht die Definition. Also sagen, das ist der Spirit des Gesetzes, aber leider zu eng definiert, nämlich dass es immer Haushalt, da gibt es so ein Urteil, irgendwie das Gassi gehen, das ist dann noch okay. Aber eigentlich ist es, man ist entlastet.
Die Einkaufshilfe müsste es eigentlich auch sein, da wäre Gorillas mit dabei. Und die Konkurrenz, da muss ich noch eine Frage, dann lassen wir auch ab von dir, von den Gorillas-Sachen. Flink, Get Faster, Get Here, Bring, Meister, Bring, wie sie alle heißen. Ich meine, das wird doch jetzt ein wahnsinniges Gemetzel werden. Also die müssen sich doch überbieten. Werdet ihr das überleben?
Ich gehe 100% davon aus, dass Gorillas das überlebt. Gehe auch davon aus, dass nicht alle überleben, sondern dass entweder Teile des Marktes aufgekauft werden oder auch Teilnehmer wieder verschwinden, nämlich dann, wenn sie es nicht schaffen, so die nächste Runde auf guten Zahlen, also die nächsten Investoren zu überzeugen. Ich glaube aber, jetzt im Lebensmittelmarkt haben wir irgendwie 2-3 große Premium-Anbieter. Wir haben 2 große und ein paar kleine Discounter und ich gehe davon aus, dass auch in dem Modell mindestens 2-3, vielleicht sogar noch ein paar mehr Player überleben werden. Das heißt, es wird wahrscheinlich eine Marketing-Schlacht geben, es wird eine Hiring-Schlacht geben. Ich gehe davon aus, dass es nach Corona so eine Art Great Rehiring gibt. Und in den USA sieht man schon, dass es den Unternehmen unheimlich schwerfällt, Leute wieder in den vom Arbeitsmarkt in die Unternehmung reinzubekommen, also in Angestelltenverhältnisse. Und das wird den effektiven Mindestlohn oder den Durchschnittslohn im Niedriglohnsegment nach oben bringen. Dann haben wir ein Inflationsproblem.
Dann kann ich also sagen, ich gehe zu Flink. Dann gehe ich halt zu Flink, wenn ihr bei Gorillas mir nichts gebt. So geht das dann?
Ja, das ist gut für Leute, die bisher wirklich es schwer haben am Arbeitsmarkt. Die kommen das erste Mal in eine Situation vielleicht, wo sie auch wählen können, wo sie Preisforderungen stellen können. Also so düster, wie man das malen will, sehe ich das gar nicht. Aber ja, zwischenzeitlich werden da bestimmt hohe Marketingbudgets nötig sein. Und
Delivery Hero will ja auch hier nach Deutschland wieder zurückkommen. Die wollen ja alle diesen Markt mitmachen. Das ist faszinierend.
Das ist ein bisschen die Frage, warum die es so spät machen. Die machen es in Südostasien ja schon deutlich länger als Gorillas. Die
Türkei, glaube ich, auch.
Genau, mit Talabat, glaube ich. Warum machen sie es jetzt erst in Deutschland? Haben sie es so spät dazu zwingen lassen, obwohl sie es vorher nicht für opportun hielten? Es liegt daran, dass in Deutschland normalerweise diese Modelle funktionieren immer am besten, wenn der Gini-Koeffizient sehr hoch ist. Also wenn die Lücke, die zwischen Arm und Reich klafft, möglichst groß ist, weil dann gibt es die ganz Reichen gar nicht, was so eine Lieferung kostet und die ganz Armen müssen das machen. In den Ländern ist es dann tatsächlich oft Gig-Economy. Wie gesagt, Gorillas hat sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse. Deswegen hat man es wahrscheinlich bisher in Deutschland nicht gemacht. Und jetzt sieht man, dass da Milliardenbewertungen entstehen und geht da noch rein. Die Frage ist, Delivery Hero ist ein börsennotiertes Unternehmen, wie gut die Aktionäre dann auch die Verluste, die sie damit einhergehen werden, ertragen werden.
Also, willst du die kaufen jetzt?
Das Lustige ist, also wie sich alle Kreise mal zusammenfinden, der erste Teil oder der größte Teil meines bisher bescheidenen Vermögens kommt tatsächlich daher, dass ich Delivery Hero Aktionär war, weil ich ursprünglich bei Foodpanda einer der Business Angel und Supporter war. Die wurden irgendwann verschmolzen mit Delivery Hero. So hatte ich beim Börsengang von Delivery Hero einen kleinen Nachkomma-Promille-Stellenanteil. Aber Delivery Hero ist 7 Milliarden, glaube ich, an die Börse gegangen damals. Das heißt, mit dem Geld habe ich letztlich Gorillas mitfinanziert. Meinst,
das läppert sich immer alles bei Philipp.
Das war der eine Deal. Und wenn du den einen Deal hast, dann hast du es geschafft. Wenn du es dann nicht dumm anstellst. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie man es klug anstellt. Das sind jetzt die Fragen, die wir haben.
Ja, also fest steht auf jeden Fall, Gorillas wird auch in die SEO-Zeile kommen.
Ja.
Würde ich behaupten, allein schon von. Ja, also wie gesagt, wir wollen jetzt nachher möglichst schnell auch zu den klassischen Aktientipps kommen. Aber trotzdem nochmal, Gorillas, bist du jetzt dabei? Großer Erfolg kann man jetzt schon sagen, zumindest aus deiner Sicht. Was sind denn noch so Erfolge, wo du sagst, da bin ich dabei oder war ich dabei, das hat super funktioniert, das läuft super. Und wir wollen natürlich aber auch die Flops wissen. Was ist irgendwie schlecht gelaufen?
Gern so transparent wie möglich. Fällt mir fast schwer, mich zu erinnern. Also was gut gelaufen ist, war außerdem zum Beispiel mit Home24 habe ich lange Zeit gearbeitet, mit Home2Go, mit Lazada, die für 1 Milliarde an Alibaba verkauft worden sind, habe ich immer so zwei, drei Mal im Jahr bin ich nach Bangkok und Singapur geflogen, habe dort für die gearbeitet und deren Team sozusagen vor Ort ausgebildet für Rocket Internet. Mit Zalando habe ich ganz am Anfang mal kurz gearbeitet. Muss jetzt lange überlegen. Was sind die Sachen, die nicht so gut funktioniert haben? Wir haben mit Rocket an Immobilienplattformen und Auto- und Jobplattformen gearbeitet. Das ist normalerweise das Erste, was man so im Internet macht. Und wir haben dann versucht, das in der, ein bisschen zu spät nach meinem Geschmack, aber das in der entwickelnden Welt, irgendwie in Zentralafrika und so weiter, das nochmal aufzubauen. Das hat nicht gut funktioniert, weil OLX und Shipstead da schon relativ stark waren in den Märkten. Was hat noch nicht gut funktioniert?
Warst du da auch irgendwo als Investor mit dabei oder sozusagen, ist das eher die Beraterschiene dann gewesen?
Ja, ich war, was man lustig auch Broke Angel nennt. Das heißt übersetzt sozusagen Pleite-Investor. Das heißt, ich habe statt Geld damals hauptsächlich
Anteile bekommen.
Zeit investiert. Mhm. Genau. Ich habe mein Zeit, mein Know-how investiert, das auch über einen langen Zeitraum, also über 3-4 Jahre in der Regel, und habe dafür dann irgendwie in einer Nachkommastelle Prozentbereich Anteile an den Firmen
cool.
bekommen.
Okay. Sehen wir schon ein Erfolgskonzept. Also
aber es ist immer die Nachkommastelle. Ja,
muss man zum Vorkomma kommen.
Genau. Also je nachdem, wie früh man eincheckt, manchmal ist es auch, also bei Ladenzeile habe ich heute noch irgendwie 3 oder 4%, glaube ich. Ich wollte sagen...
Bist du hier mit dem Konzern noch verbunden?
Ja, immer wieder, genau.
Wunderbar.
Und auch meine Arbeit mit KKR hat mich am Ende ja wieder in die heiligen Hallen hier geführt. Und die Frage ist, man muss sich halt klar machen, will man das durchhalten? Also man hat die Wahl, man kriegt irgendwie einen guten Stundenlohn oder... Man kriegt Anteile an der Firma und muss dann eben 10 Jahre warten. Also mit Foodpanda habe ich gearbeitet, bestimmt 5 oder 6 Jahre, bevor dann irgendwann der Börsengang von Delivery Hero kam. Und da muss man sich fragen, ob man Ramennudeln in der Zeit essen möchte, statt einfach ich hätte bestimmt auch für ein 6-stelliges Gehalt bei irgendeinem Konzern arbeiten können. Aber ich fand es halt, ich wollte immer Unternehmer sein, ohne jetzt unbedingt selber was zu gründen. Und das, was am nächsten daran kam, war eben mir Anteile sozusagen dafür zu geben. Und dann ist man aligned mit der Geschäftsführung. Also man hat ein hohes Interesse, die auch richtig zu beraten, weil man sitzt im gleichen Boot. Sogar der Geschäftsführer kriegt noch ein Gehalt dazu. Ich habe im Zweifel zusammen mit Investoren fast das höchste Risikoprofil gehabt, weil wenn das schief geht, gehe ich leer aus. Und das ist bei vielen Sachen natürlich auch passiert.
Ja. Und welche Sachen waren jetzt unerfolgreich? Gibt es auch Namen?
Also wie gesagt, diese Immobilienplattform hießen Lambudi, Kambudi, die gibt es alle noch, weil es waren jetzt keine Riesenerfolge. Ja. Trade Machines war nicht super erfolgreich, wo ich 2 Jahre Zeit verbracht habe. Ich überlege gerade, was komplett gegen die Wand gefahren ist. Man vergisst die tatsächlich relativ schnell. Aber wenn ihr was habt, also ich nehme gerne Stellung. Ihr habt bestimmt welche ausgebuddelt für mich.
Okay. Nö. Die hast du jetzt alle, wenn du Anteile hast. Dann hast du die wo gebündelt? Dann gibt's die...
So eine Holding, die Anteile für mich hält.
Und die ist auch in Deutschland, zahlt auch hier brav Steuern? Oder hast du auch so ein lustiges Modell, hier ein Teil in Singapur?
In Greifswald, tatsächlich in der Heimat sogar noch. Und er zahlt in Mecklenburg-Vorpommern.
Wirklich?
Steuern. Okay. Gut so.
Ja, gut so. Wunderbar. Er wohnt in Berlin, aber...
Sie sich bestimmt, wer der Typ ist.
Kriegst du bald dann die Ehrenwürde des Landes Mecklenburg-Vorpommern, weil du so viel Steuern da zahlst?
Weiß nicht, was man bekommt. Aber ich bezahle in Deutschland Steuern so ungern und gern wie jeder, aber ich sehe das als notwendiges Übel ab. Und das ist eine der Sache, also ich optimiere gern im Geschäftlichen als Suchmaschinenoptimierer oder irgendwie, wenn ich mir Unternehmen anschaue, aber Steuern optimieren ist was mir relativ wenig Freude bereitet.
Einfach. Da kommen wir gleich zur Politik, kommen wir zum Schluss noch. Da darf man, bevor hier die Stimmung kippt, wollen wir erstmal ein paar noch in Investmentideen vielleicht ventilieren. Wir haben ja so ein paar Lieblingsaktien, würden die jetzt einfach mal so in der Lightning Round durchgehen und würden mal sagen so, und du sagst einfach so, oh ja, was ist dazu und dazu und dazu. Fangen wir an mit Disney.
Disney hat jetzt, die letzten Ergebnisse waren nicht mehr so perfekt, fand ich bis davor zusammen mit Viacom einen der besseren Streaming-Player. Mhm. Ich finde, Netflix sozusagen wächst nicht mehr schnell genug, um die Multiples zu rechtfertigen, nach meinem persönlichen Geschmack. Auch wenn ich sagen, vom Produktfan bin, ist eine super Firma, aber ich glaube, ist zu hoch bewertet angesichts der Tatsache, dass sich das Wachstum verflacht. Bei Disney sah das besser aus. Ich glaube, man immer noch, also würde ich jetzt zum Beispiel Patenonkel werden und dem Kind eine Aktie schenken, dann glaube ich, ist Disney immer noch eine tolle Aktie, die in 20 Jahren mehr wert ist. Also
okay, cool. Aber du würdest nicht Netflix schenken? Also wenn Disney oder Netflix was sagen?
Dann würde ich tatsächlich Netflix und Viacom schenken.
Zusammen. Okay. Dann gibt es Airbnb, auch eine der Aktien. Da gibt es ja jetzt, glaube ich, das Problem, dass die Nachfrage viel zu hoch ist und die viel zu wenig Hosts haben. Und auch da jetzt mittlerweile die Anbieter von Wohnungen jetzt Konkurrenz haben und sagen können, oh, dann gehe ich halt zu der Plattform. Und ich glaube, dann können die gar nicht das Wachstum, was jetzt nach Corona-mäßig jetzt richtig hochkommt, befriedigen, oder? Oder sehe ich das falsch? Oder?
Also, ich finde, die Aktie ist gut runtergekommen. Also der Preis ist fairer geworden. Ich hätte die irgendwie bei 100 oder ich hatte damals ein Limit bei $100 drin. Das hat nicht zugeschlagen am ersten Tag. Inzwischen sind es gleich bei 115 Euro, also 130, 135 Dollar wahrscheinlich. Für $100 würde ich sie wahrscheinlich sofort kaufen. Da sehe ich immer ein relativ hohes regulatorisches Risiko, dass irgendwie einzelne Städte, Länder das vielleicht nicht wollen. Aber ich glaube, tendenziell gegenüber der Hotelindustrie gewinnt Airbnb gerade an regulatorischer Macht oder Lobbying-Macht. Das heißt, das wird immer schwerer, das Modell zu stoppen, gerade weil es durch Corona nicht so schlecht gelaufen ist, wie man gedacht hat. Ich frage mich eher, dass die klassischen Hotel, also so ein Booking.com, ehemals Priceline, warum die noch so hoch traden, weil ich glaube, der Business Travel wird jetzt nicht 100% zurückkommen. Da bin ich skeptischer. Airbnb sehe ich bei um die 100, würde ich das mal als den Kauf.
Dollar oder Euro?
Dollar.
Okay, weil es sind 135, also müssen wir noch warten. Wir
ein bisschen runterkommen. Aber,
echt?
Oh, aber ich glaube, das ist schon auch so, eine, also wieder mit der 20-Jahres-Sicht Patenonkel, glaube ich, spielt das keine Rolle, ob sie bei 100 oder 135 gekauft hat. Okay.
Oder wie wir sagen, Jahrhundertaktie.
Ja. Genau. Ich glaube, langfristig ist ein gutes Investment. Ich bin optimistisch für deine eine Airbnb-Aktie.
Stimmt, die habe ich. Ich habe die eine Airbnb und war richtig dick im Plus. Jetzt bin ich wieder ja so plus minus null. Das nervt mich.
Ich habe vier.
Du hast vier?
Zwei für meine Söhne, also jeweils eine. Und eine für mich.
Jetzt ist das auch eine.
Ich glaube, es wird in 20 Jahren sehr gut aussehen. Ich glaube, dass sozusagen, dass die Gesellschaft sich vielleicht in zwei große Klassen spalten wird. Die einen werden nur noch Airbnb oder hauptsächlich Airbnb machen, die anderen weiterhin Hotels und mal Airbnb. Und dann gibt es vielleicht auch wieder noch ein paar Nischenanbieter, die sagen, ich mache ein besonders ökologisches Airbnb. Das wird sicherlich auch geben, aber ich glaube, dann als Pattern in der im Konsumenten wird sich das immer stärker verfestigen. Also
Plattform und immer mehr werden dahin gehen und alle anderen werden Probleme
haben. Und der adressierbare Markt wird sich auch erweitern. Also die werden sicherlich irgendwie fast in den WeWork-Markt gehen oder Büros anbieten. Die werden Leistung um den Aufenthalt herum anbieten. Also da sehe ich schon noch
viel. Also Get Your Guide kann man dann abschreiben?
Würde ich nicht.
Wenn du sagst, Leistung drumherum hört, klingt ja so ein bisschen wie Get Your Guide.
Ja, die Frage ist, wer den Kundenzugang, also ob Get Your Guide es schafft, die Leute trotzdem abzuholen, bevor sie jetzt sich schon für ein Airbnb entschieden haben zum Beispiel. Das letztlich spielt ein bisschen, also auch da muss man das beste Inventar haben. Da ist Get Your Guide nach meiner Meinung nach gut aufgestellt. Also dass man wirklich alle die besten Attraktionen kuratiert auf der Plattform hat. Und dann muss man den Tourist so früh wie möglich, also muss man top of mind sein. Das heißt, wenn er reist, muss er nicht nur an Airbnb, sondern auch an Get Your Guide denken. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Die machen das ganz gut, glaube ich.
Palantir. Das ist auch so eine klassische Aktie, die gehypt wurde. Erst war sie lange tot, dann wurde sie gehypt. Also sie ist ja zu 10, war sie lange getradet. Dann irgendwann ging sie bis auf 40 hoch und jetzt ist sie wieder so bei 17, 18. Da bist du nicht so ein großer Fan, glaube ich.
Nee, ich glaube jetzt nicht, dass Palantir übermorgen untergehen wird. Ich glaube, dass sie massiv überbewertet ist, weil sie bewertet ist wie in Anführungsstrichen eine echte Software- oder Cloud-Company. Aber das Geschäft sich, glaube ich, grundlegend unterscheidet im Sinne von, dass Palantir viel mehr Arbeit macht, sich beim Kunden die Produkte zu implementieren.
Das ist nicht so skalierbar, so einmal gemacht und immer verkauft.
Genau, die Grossmargin ist dadurch viel niedriger als, also bei einem echten Cloud-Business hast du irgendwie 85% Grossmargin, bei Palantir müsste die deutlich niedriger sein. Dafür sind die Kunden wahrscheinlich sehr lange dabei. Also eine Regierung ändert jetzt nicht alle zwei Jahre mal seinen Provider. Ich glaube, dass sie im privaten Markt nicht gut verfangen. Das Wachstum von der Foundry-Sparte, also dem privatwirtschaftlichen Produkt,
nicht so richtig.
Sieht eher mild aus.
Warum?
Haben aber Lilium jetzt gewonnen als Kunde. Ja. Damit stellt sich Lilium so ein bisschen selber den Behindertenausweis für Daten aus, glaube ich, dass sie damit Palantir arbeiten.
Behindertenausweis, wunderschön.
Ja.
Aber warum verfängt das nicht? Die Idee ist doch einfach wirklich, du hast unstrukturierte Daten, die werden aufbereitet und dann suchen die dir das Erfolgsmodell daraus.
Und das ist genau,
das ist der Goldstandard für Datenaufbereitung. Das kann man ja, ist ja eine Überlegung, die ist ja nicht doof. Aber was ist an der Idee schlecht?
Es ist genau das, was jedes Unternehmen im 21. Jahrhundert tun muss. Und die besten Unternehmen machen das seit 5 Jahren, eher 10 Jahren in-house mit hochspezialisierten eigenen Teams, die ein eigenes Data Warehouse aufbauen, die darauf eigenes Machine Learning laufen lassen, das irgendwie mit einer Kombination aus Snowflake und Tableau sich diese Insights selber generieren. Und Palantir macht es meiner Meinung nach hauptsächlich für Firmen, die diese Datenkompetenz selber nicht besitzen oder noch nicht besitzen. Und die Frage ist, ob diese Firmen in Zukunft, sozusagen diese Kundschaft, ob die schnell wachsen wird in Zukunft. Was die Kundschaft von einem Snowflake werden immer die am schnellsten wachsenden Unternehmen der Zukunft sein. Das heißt, deren Durchschnittsumsatz pro Kunde wird stark steigen, weil die immer mehr Daten verarbeiten. Ob jetzt die britische Regierung oder die CIA, solche Firmen, also die sind die am schnellsten wachsen in Zukunft. Oder irgendwie eine Airbus, die mit, glaube ich, mit Palantir arbeitet, oder ein Fiat. Da bin ich skeptisch.
Und du würdest lieber Snowflake als Palantir kaufen, weil Snowflake hat sich ja auch mehr als halbiert, bei $190 ungefähr.
Snowflake war natürlich sehr sportlich bewertet oder ist es selbst immer noch, aber wächst mit, ich glaube, 80-85%, korrigiere mich, wenn du es besser weißt, aber hat noch ein sehr hohes Umsatzwachstum, macht auch keinen Gewinn natürlich, aber wächst super schnell und sie haben ein sehr spannendes Consumption-Based-Modell. Das heißt, du zahlst nicht jeden Monat einen gewissen Preis, sondern je mehr Daten du in der Cloud verarbeitest oder speicherst, desto höher steigen deine Rechnungen bei Snowflake. Und dadurch kann im besten Fall, also wenn man neue Kunden gewinnt und diese Kunden immer mehr Daten verarbeitet, was bei wachsenden Unternehmen ja automatisch passiert, hast du fast so eine Art Hockeystick-Effekt, dass der Umsatz hinten raus wirklich sehr stark wachsen kann.
Aber klingt nach einer Regel. Wenn du mit einzelnen Leuten immer mehr machst, dann ist es positiv. Oder gab es nicht irgendeine Rule of irgendwas?
Ja, es gibt drei wichtige Kennzahlen, auf die ich bei Cloud-Aktien schauen würde. Und ich glaube, damit das große Thema ist, glaube ich, es trennt sich gerade. Also man kann sagen, die Cloud-Aktien und die unprofitablen Unternehmen wurden gerade alle verdroschen. Ich würde eher sagen, da trennt sich jetzt die Spreu vom Weizen. Und es gibt Firmen irgendwie wie ein Palantir, C3 AI, BigCommerce, die eher jetzt durch Sieb fallen. Und es gibt andere wie Cloudflare, Snowflake, CrowdStrike wahrscheinlich im nächsten Monat, die Top-Zahlen weiterhin abliefern. Und woran man das messen kann, die drei wichtigsten Kennzahlen bei Softwareunternehmen, also aus meiner Sicht zumindest, sind einerseits diese bekannte Rule of 40. Da macht man einfach, dass man sagt, ich nehme die Wachstumsgeschwindigkeit des Umsatzes und ich würde die Non-GAAP Operating Margin nehmen, also sagen, oder das Adjusted EBITDA. Also
das klingt jetzt sehr nach Jargon. Kannst du es ein bisschen auflösen für den Gemeinden?
Möglichst gut den Gewinn aus dem operativen Geschäft abbildet. Also um Sondereffekte wie Aktienoptionen oder Investitionsprojekte bereinigt. Aber man kann auch den Cashflow vielleicht sogar nehmen, Operating Cashflow, aber sagen, was bleibt übrig von jeder Transaktion, die Firma macht, aus dem herkömmlichen Geschäft. Und in Summe sollte das immer positiv 40 ergeben. Konkretes Beispiel, wenn eine Firma noch sich verdoppelt jedes Jahr, also mit 100% wächst, dann kann sie durchaus -60% operative Marge haben und gilt trotzdem als ein erfolgreiches Unternehmen, weil durch dieses schnelle Wachstum und die hohe Rohmarge, also Grossmargen, die Softwareunternehmen typischerweise haben, also sie schwankt so zwischen 70 und 85 bis zu 90%, dadurch weiß man, wenn die weiter wachsen, dann verbessert sich das EBIT halt automatisch auch hinten raus sehr stark. Und deswegen sagt man, wann immer diese Rule of 40 positiv ist oder sogar deutlich über 40, dann ist das wahrscheinlich ein sehr gesund wachsendes Unternehmen. Wenn man aber zum Beispiel nur noch 35% wächst und aber 55% negative Marge hat, dann wäre das halt minus 10, minus 20. Und Fastly ist ein sehr gutes Beispiel. Man Cloudflare und Fastly, die sind ungefähr im gleichen Segment. Cloudflare ist irgendwas bei plus 46, glaube ich, also gut über der Rule of 40. Fastly wächst nur, ich will nicht lügen, um die 30-40%, macht aber über 50% Verlust. Das heißt, es kriegt einen negativen Wert. Das ist schon viel besorgniserregender, weil dann kommst du in so einen Schweinezyklus, wo du kannst nicht mehr ausgeben, um mehr Wachstum zu erreichen, weil dann wirst du noch unprofitabler. Du kannst aber auch nicht Kosten sparen, weil dann wächst du noch weniger. Also dann wird es schwer, da nochmal auf einen guten Pfad zu kommen. Das ist diese Rule of 40, dass man sagt, Firmen dürfen viele Verluste machen, wenn sie außerdem schnell wachsen. Das ist eigentlich die Grundaussage. Und das andere, was vielleicht noch wichtig ist, diese DBNER oder NRR. DBNER heißt die Dollar-Based Net Expansion Rate. Das heißt, was gibt mein Bestandskunde jedes Jahr mehr mit mir aus? Das sind extrem gute Werte, liegen über 130. Das hat Google zum Beispiel lange Zeit versucht, dass jeder Kunde 30% mehr im Jahr mit Google ausgibt. Und das versuchen die modernen Cloud-Companies und Software-Companies auch. Das heißt, deswegen sind so eine Consumption-Based Modelle gut, also wo ich mit jeder Operation oder jede Nutzung der Software, die mein Kunde macht, wo ich mitverdiene. Das heißt, dann steigt automatisch die Rechnungssumme jedes Jahr. Wenn nicht, muss ich das immer hochverhandeln. Das ist deutlich schwieriger. Dann muss ich neue Features, neue Produkte anbieten. Aber jede Software-Company möchte eigentlich dem Kunden mindestens 20-30% mehr Geld im Jahr aus dem Portemonnaie leiern. Und damit muss man auch kompensieren, dass immer 10-15%, vielleicht bei guten Companies nur 5% der Kunden kündigen. Und wenn das Wachstum der Bestandskunden, sozusagen die sogenannte Churn, also das das Kündigungsverhalten von Bestandskunden überschreitet, dann wird auch die NRR, das ist die Net Revenue Retention, also wie viel Prozent des Geldes taucht im nächsten Jahr wieder auf, inklusive der Kündigung. Wenn die über 100 liegt, also positiv ist, dann ist das auch noch ein gutes Anzeichen. Und die dritte Kennzahl, um das schnell abzuschließen, das ist die sogenannte Magic Number. Das
Magic.
Klingt mysteriöser, als es ist.
Ja.
Da geht es eigentlich darum, dass man sagt, ich gucke mir die Marketing- und Sales-Ausgaben des Vorquartals an und dann schaue ich, wie viel mehr Umsatz wurde mit diesen Sales-Ausgaben generiert. Ich annualisiere das, also ich mache das Quartal mal 4 und dann sehe ich quasi, ich habe letztes Quartal für Sales 50 Millionen ausgegeben und ich habe 20 Millionen mehr Umsatz erreicht damit. Den nehme ich mal 4 und dann sind es 80 Millionen ARR, also Annual Recurring Revenue, was ich für dieses Jahr reingeholt habe oder für dieses Quartal. Und dann weiß ich, dass jeder Marketing Euro, den ich ausgegeben habe oder Dollar, der hat eigentlich dann 1,6, ja.
Mit so einem Hebel,
50, 80, 1,6 mal sein Geld verdient. Das wäre zum Beispiel schon eine sehr gute Magic Number, wenn die deutlich über 1 ist. Das sind eigentlich die drei wichtigen Kennzahlen und da kann man relativ gut verschiedene Cloud-Firmen einordnen und dann damit trennt sich dann ganz schnell die Spreu vom Weizen.
Gut, das wollen wir jetzt nochmal genau wissen zusammengefasst. Also du hast diese drei Regeln, sitzt vor diesen Cloud-Firmen und dann sind die Top 3 von diesen Cloud-Firmen für dich welche?
Sehr gut, die Frage, die ist auch gestellt. Genau,
jetzt sag. Also um das vorwegzustellen, ich glaube, das sind jetzt keine 10 Bagger mehr, weil die einfach alle sehr hoch bewertet sind. Aber das liegt auch daran, weil die Qualität so hoch ist und weil sie nach diesem Zahlenwerk so gut aussehen. Aber die drei, die ich selber halte und die, wo ich auch weiterhin bullish bin, sind Cloudflare, das ist eine CDN- und Security-Firma. Was die eigentlich machen ist, dass sie schauen, dass die Inhalte, die wir konsumieren, seien es Webseiten, Apps, Spiele, Streaming, immer so nah wie möglich am Nutzer liegen. Also irgendwo hier in Berlin, in der Albuinstraße oder was weiß ich, hat Cloudflare wahrscheinlich ein kleines Datacenter und da liegen dann eben die Inhalte der Welt vielleicht, auch wenn sie nicht bei Akamai oder einer anderen CDN liegen.
Dann können die schneller geladen werden.
Genau,
das nicht Akamai früher gemacht?
Genau, Akamai ist einer der alten
Konkurrenten. Okay, aber die willst du nicht haben. Okay, ich rede schon wieder zwischen. Die erste war Cloudflare.
Die sind im gleichen Markt, vollkommen richtig. Und Cloudflare sind die am schnellsten wachsen. Die bauen aufgrund dieser und dieses erste CDN ist relativ günstig oder kostenlos für Entwickler. Das heißt, das senkt die Marketingkosten. Und dann schaffen sie es aber aus diesen Entwicklern, nämlich wenn diese Firmen, die Cloudflare sehr günstig nutzen am Anfang, dann doch groß werden, dann schaffen sie es dann über hohe Sales-Ausgaben, da wirklich Kunden, die auch viel Geld bei Cloudflare lassen, zu generieren, erweitern ständig ihre Produktpalette und damit auch den adressierbaren Markt. Und wie gesagt, ich glaube, die sind mit 50-60 Mal Sales sehr teuer bewertet. Aber weil der Markt immer größer wird und sozusagen sie noch stark Marktanteile gewinnen können, bleibe ich da bullish. Und weil man noch gar nicht sieht, welche Produkte dann auch kommen würden. Es kann gut das nächste Salesforce oder das nächste AWS noch werden, glaube ich. Das ist eins. Dann CrowdStrike baut eher so Security-Lösungen für Firmennetzwerke, aber auch Webseiten, aber auch sozusagen schon nur für Firmenkunden, also nicht für den Privatanwender, aber Security, wir lesen jeden Tag von irgendwelchen Hacks, Angriffen, die Pipeline von Colonial wurde gerade gehackt letzte Woche und genau sowas versucht CrowdStrike zu verhindern. Man geht davon aus, dass das ein sehr schnell wachsender Markt ist, weil das ist die billigste Art der Kriegsführung, wenn man so will. Einfach andere...
Brauche ich keine Panzer, ist einfacher.
Genau.
Unsichtbar.
Genau. Wow. Und das steigt über Jahre, ist relativ klar. Die ist meiner Meinung nach sehr gut geleitet, die Firma wächst stark, wird immer profitabler oder weitet die Verluste nur dann aus, wenn es wirklich auf Kosten von höherem Wachstum ist oder sagen, um höheres Wachstum zu erreichen. Gesamtmarkt sieht super aus, ist mein Favorit in dem Markt. Es gibt ein paar andere noch. Und die dritte ist tatsächlich Snowflake. Wie gesagt, auch sehr teuer, aber ich mag dieses Modell. Ich glaube, das Firmen...
Nicht mehr so teuer jetzt. Das hat sich ja halbiert. Insofern ist sie günstiger geworden.
Also man sagt immer so, wenn ich sie damals mochte, dann muss ich sie jetzt lieben.
Ja, würde ich denken.
Ich glaube stark daran, dass Firmen immer mehr Daten verarbeiten und wenn die sozusagen sind, die Warenhausmiete für das Data Warehouse bekommen. Und es gibt dann ein paar Netzwerkeffekte, dass Kunden ihre Daten anonymisiert gegenseitig nutzen können oder von den Abfragen der Kunden, die andere Kunden schon gemacht haben, profitieren. Das klingt wie was ich versuche eigentlich, also das Schema hinter den Aktien ist eigentlich, was ist das Microsoft, das Google, das Salesforce von morgen? Also was sind die Cloud-Giganten von morgen? Und auf die drei würde ich jetzt setzen. An Snowflake ist noch ganz spannend, dass die erste Tech-Aktie ist, die Warren Buffett, glaube ich, also einer seiner Investment-Manager
gekauft hat. Wo er schon direkt am Genau. Aber wie ist es, wenn du jetzt die Verluste siehst, dann sitzt du da, wie hält man das aus? Viele junge Menschen haben ja noch nie Verluste erlebt. Das ist jetzt so eine, es gab im März mal so eine ganz kurze Verlustphase und jetzt einfach nochmal eine richtig harte Verlustphase. Dann sitzt du da, denkst du so, ey, ich liebe die Firma, ich liebe die immer mehr. Kaufst du nochmal nach oder wirst du dann nervös? Oder vielleicht kannst du auch jemandem sagen, der jetzt so eine Aktie hat, die er liebt, wie man noch mehr Liebe kriegen kann, wenn sie fällt.
Ja,
ist ja auch ein psychologisches Problem.
Ich bin schlecht im Nachkaufen. Leider, das liegt hauptsächlich daran, dass ich nie Liquidität habe. Also ich fühle mich schlecht.
Gut, du hast mehr Ideen als Geld. Das geht vielen
genau,
so. Okay.
Genau. Ja, genau. Aber ich versuche dann wirklich das langfristig zu sehen. Und also die eine Frage, die man sich stellen muss, ist, hat sich an der Grundhypothese was geändert? Also wenn ich jetzt schlechte Zahlen habe, zum Beispiel, wenn diese Rule of 40 auf einmal nicht mehr passt, dann würde ich kalte Füße bekommen. Also wenn eine Firma da rausrutscht und sie hat im Vorquartal 80% gewachsen, 50% Verlust gemacht und dann wächst sie jetzt nur auf 50%, macht 80% Verlust, dann würde ich sie sofort abstoßen. Also dann weiß ich, das kann eigentlich nicht mehr funktionieren und ist sehr schwer, das und zu
ein heilen. Schlechtes Quartal, würdest du schon sagen, pam.
Also ich versuche es qualitativ natürlich zu verstehen. Okay. Also was sagt irgendwie der CFO und der Vorstand dazu? Kann man das gut erklären? Wenn das mal Einmaleffekte sind oder irgendwie eine Investitionszurückhaltung bei einem gewissen Klientel oder so, dann kann man sich das noch erklären lassen. Aber prinzipiell versuche ich, also natürlich ärgert mich das auch, wenn ich an einem Tag irgendwie 2,5% oder 3% im Minus sind. Aber dann versuche ich vielleicht ein bisschen weniger drauf zu gucken an dem Tag. Oder das eben so ein bisschen zu hedgen, indem ich gegenläufige Absicherungsgeschäfte eingehe. Und oft ist es ja nicht, dass die Firma speziell verprügelt wird, sondern dass der Gesamtmarkt einfach, so wie wir es letzte Woche zweimal hatten, dass dann irgendwie die Cloud-Aktien oder die Wachstumstitel insgesamt neu bewertet werden. Mich interessiert dann eigentlich eher die sozusagen relative Outperformance. Also haben meine Aktien jetzt stärker gelitten und man muss immer sagen, also so ein Cloudflare, das hat sich verdreifacht im letzten Jahr, oder Square habe ich auch, das hat sich auch, glaube ich, verdreifacht oder vervierfacht in der Zeit, wo ich es habe.
Ja, aber wer spät zur Party kommt, das ist immer das Problem. Ich komme als Letzter dazu und jetzt sitze ich da. Und was mache ich jetzt? Du bist jetzt lang dabei, sagst du, hört sich ja für dreifach.
Die hohe Upside kommt ja nicht mit einer gewissen, also ohne die Volatilität.
Das ist wahr.
Man muss dann auch tiefe Einschläge, also sieht man auch bei Cathie Wood, bei ARK Invest, dass die am stärksten, oder auch in einem BIT Global wahrscheinlich, dass die am stärksten gewonnen haben in solchen Phasen der Übertreibung, erleben dann noch die stärksten Zurücksetzer. Wenn man das nicht abkann, dann muss man sagen, ich glaube, dann hat man auch unter der falschen Hypothese investiert. Also man sagt, ich ertrage das nicht, dass jetzt mal 12% meines Vermögens über Nacht verschwunden sind, weil ich in 3 Cloud-Titeln drin war. Dann darf man, glaube ich, keine Software-Aktien kaufen, wenn man das nicht gut ertragen kann langfristig.
Was wir noch sagen wollten, Tesla. Wir wollten noch zu Tesla kommen. Auch wichtig für unseren SEO-Titel.
Ja.
Nee, aber tatsächlich ist das immer so ein Thema, was auch unsere Hörer umtreibt, gar nicht mehr nur Tesla, sondern die Automobilbranche. Um sozusagen mal von diesem, ja, was heißt abstrakt, aber sozusagen diesem Cloud-Thema sozusagen zu Schrauben zu kommen. Ich glaube, der Thelen hat damals Schrauben gesagt. Wie ist denn da, ich weiß gar nicht, ob du irgendwie Fan oder also, ob du Tesla, ich glaube, nee, ne? Tesla ist skeptisch, ne?
Tesla überhaupt
sehr, sehr, sehr skeptisch gegenüber Tesla.
Ne? Er ist ja sehr skeptisch.
Wen siehst du? Also erstens, warum gegenüber Tesla so skeptisch und was denn stattdessen aus dieser Branche oder
kannst
gar
du nicht
nichts?
Exponentiell denken oder was, würde der Frank jetzt sagen?
Ich glaube tatsächlich, genau das ist das Problem. Also ich verstehe das nicht. Also
du kannst nicht exponentiell denken, würde der Frank Thelen dir sofort sagen. Hat er mir auch gesagt?
Und ich bin nicht in diesen Honigtopf gefallen als Kind, dass einem das vollkommen klar wird, wie das noch funktionieren kann. Ich finde es schwer, sozusagen mir langfristig vorzustellen, wie viel Marktanteil Tesla eigentlich haben muss, um das zu rechtfertigen, wie viel Marge man mit einem Auto generieren kann. Ich verstehe, dass man verschiedene Services drumherum, dass man ein Teil des Versicherungsmarktes, Volvo hat ja auch eine eigene Versicherung, das passt gut, weil deren Autofahrer besonders irgendwie verantwortlich fahren.
Die könnt ihr ihre Software verkaufen, die sind selbst fahren, dann lassen die Flotte fahren, da brauchen die nichts.
Das Ladegeschäft könnte spannend sein.
Jetzt denk doch mal groß.
Ja. Aber selbst wenn ich jetzt mir so ein Modell baue und dann sagen die optimistischen Annahmen treffe, und das ist jetzt nicht meine Stärke, ich bin so Glas halb voll, halb leer, sage ich eher so, das Glas gehört mir nicht. Wenn ich jetzt mir das anschaue in einem Modell und sage, ich nehme jetzt die optimistischen Annahmen, die ich treffen kann, dann sehe ich trotzdem nicht, wie das auf die Bewertung kommt, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass man die Produktion nicht schnell genug skalieren kann, ohne da wirklich zuzukaufen eigentlich. Auch wenn Tesla natürlich deutlich schneller skaliert als normaler Autobauer. Aber Ich finde, was mich immer abschrecken würde von der Aktie, ist tatsächlich die Governance. Also ich finde sozusagen, wie Elon Musk sich am Kapitalmarkt verhält, dürfte die kein ESG-Siegel bekommen, wenn es sozusagen ein Siegel gäbe oder keine, nicht die vollen 100 Punkte oder auch keine 80 Punkte, weil so umweltfreundlich...
Das G wird nicht, haut nicht hin. Das ist wahr.
Ich glaube, das Vorbild, was da gebaut wird für die nächste Generation, ist kein gutes. Das bedingt sowas wie Nikola, dass andere CEOs sich vielleicht motiviert sehen, den Kapitalmarkt ähnlich zu unterhalten oder zu steuern.
Zu gamen.
Genau, kann man durchaus sagen. Und man kann natürlich sagen, dass das war alles nötig. Und sagen, ich zolle Elon Musk viel Respekt für, sagen, wie viel Change oder Wandel er auf die Automobilbranche aufoktroyiert hat. Das hätten die ja, das hätte die Politik nicht hinbekommen. Das hätten die Konzerne niemals von sich selbst gemacht. Die hätten ihre Dieselplattformen noch 10 Jahre weitergefahren, bis sie profitabler sind. Aber sagen wir, das einmal bewirkt zu haben, das finde ich großartig und sagen, als Gesellschaft schulden wir Tesla, glaube ich, was dafür oder Elon Musk. Aber zu welchem Preis das kommt und dass dann jedes Mittel das Ergebnis rechtfertigt, oder jedes Mittel rechtfertigt, das glaube ich halt nicht, dass man sagen kann, ich nehme jetzt die Company private, haha, nur Spaß, oder wir akzeptieren das Bitcoin und morgen wieder nicht. Ich habe übersehen, dass das irgendwie mit das Bitcoin mit Kohle gemeint wird. Wenn es danach geht, dürfst du ja kein Elektroauto mehr bauen. Da kommen auch irgendwie zwischen 25-40% Kohle rein in den Strom. Das, finde ich, ist zumindest nicht mein Verständnis von verantwortlicher Kommunikation, wenn man da auch die Vermögen von Millionen von Anlegern verwaltet. Und gerade bei Tesla ist es so. Also ich glaube, wenn du auswerten würdest, wie viele Positionen haben Leute im Portfolio, dann ist der Wert bei Tesla besonders klein. Also Leute, die Tesla haben, haben oft besonders wenig Aktien oder Tesla ist sogar die einzige Aktie. Also einer der letzten Gäste hat gesagt, das ist eine größte Position bei ihm, glaube ich. Das ist nicht selten so, glaube ich. Und ich finde es dann ein bisschen unverantwortlich, damit so umzugehen. Ansonsten, ich finde die Autos super okay. Nicht 10-mal besser, aber besser als die meisten Autos, die ich bisher gefahren bin.
Aber du hast ja selbst kein Auto, richtig?
Du hast kein Auto mehr. Ich habe letztes Jahr mein Auto verkauft. Ich glaube, ein Problem, was ich bei Tesla sehe, ist, dass jetzt, wenn die anderen Automobilbauer langsam ihre Elektroautos Quoten erfüllen, dann können sie diese Regulatory Credits nicht verkaufen. Deswegen schreit Elon Musk jetzt, glaube ich, nach einer Carbon Tax. Also er sagt, wir brauchen eine höhere CO2-Steuer. Das hat er heute oder gestern getweetet. Ja. Ich glaube, weil er absieht, dass diese Regulatory Credits, also diese Verschmutzungszertifikate, die er verkauft an andere...
Fiat Chrysler hat ja schon gesagt, sie machen es nicht mehr.
Genau.
Und damit ist ja ein Kunde schon mal weg und das ist ja eigentlich der Gewinn bisher gewesen. Genau,
es sind 450 Millionen oder so, die nur damit eingenommen werden und dann hat Tesla ein Profitabilitätsproblem auf einmal. Ich meine, die haben guten Zugang zu neuem Kapital. Die können jederzeit eine Kapitalerhöhung machen, nochmal 1-2 Milliarden aufnehmen.
Ein paar Dogecoin noch verkaufen, das ist ja das neue Ding, wo sie selber, einfach genau das können sie selber ja,
Geld
generieren. Genau, ich meine, das ist doch wunderbar, wenn du selbst Geld schöpfen kannst. Ja. Und dieser Dogecoin mit dem unsere SpaceX, die ins All geht mit Dogecoin und du kannst ja deine Space-Dingens dir buchen mit, das ist doch wunderbar.
Also die kommen länger durch, aber ich sehe das, profitable Autos werden wir lange nicht sehen. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig.
Du bist Tesla Short oder...
Also ich war immer
mal Tesla Short,
habe damit immer verloren. Bisschen.
Okay.
Im Moment bin ich wieder Tesla Short mit einem ganz kleinen Teil. Das ist nicht, weil ich aktiv gegen Tesla wetten will, sondern auch, weil ich mich sagen, gegen eine generelle Krise oder einen Crash absichern möchte und mache das sozusagen jetzt nicht, indem ich den Nasdaq einmal, also da ich hauptsächlich in Wachstumstitel drin bin. Das
ist so ein Proxy für Tech-Werte.
Genau.
Tesla.
Okay. Tesla, Beyond Meat und Plug Power, irgendwie, das glaube ich, das sind drei sehr, also es ist ein bisschen Streuung und trotzdem sehr, meiner Meinung nach überbewertete Werte, die in einer Krise besonders stark verlieren sollten.
Mhm. Haben sie auch gemacht bisher.
Würde sich bestätigen bisher.
Ja, bisher ging es. Aber wie viel Geld setzt du da ein? Wenn wir mal so ein Gefühl haben, Pip Klöckner macht jetzt 10.000, 20.000, 50.000, damit man so ein Gefühl hat, wie
sie kann jetzt entweder einen prozentualen Wert sagen oder einen absoluten. Aber ich kann nur nicht beides sagen. Dann, okay. dann rechnen Leute morgen vor, wie viel Geld das denn genau ist. Aber
das kannst du doch sagen, was du im Portfolio hast. Das machen andere doch auch. Der Kollege von Alle Aktien, der macht auf Instagram sogar sein Portfolio.
Ja, nee, das passt zu meinem Vorpommerschen naturell nicht so. Aber ich kann mal erklären, wie ich das... um den Spieltrieb so ein bisschen zu bannen. Ich habe eigentlich ein großes Portfolio, was ich selten anpasse. Da mache ich vielleicht einen Trade im Monat, wo ich was hinzulege oder mal eine Position wechsle. Und das ist so 95% meines Aktienvermögens bestimmt. Dann habe ich um irgendwie Short-Long-Strategien.
Das hast du bei verschiedenen Brokern oder hast du einen?
Das habe ich tatsächlich bei meiner Hausbank. So, der Deutsche ist, der wechselt seine Frau ja öfter als die Hausbank, wie wir aus den Bankenmonitor kennen. Und deswegen ist das als Package bei meiner Hausbank auch noch gut aufgehoben. Und
machst du auch Telefonbanking oder geht es auch schon Online-Banking?
Ich mache das schon
okay, online. Also der Thelen hat noch Telefonbanking gemacht bei der Sparkasse Bonn. Also das war okay.
Die Wahrheit ist, wenn ich da anrufen würde, dann verzögert das Deutsche den Prozess und ist schwerer zu erklären, was ich machen will.
Okay.
Und dann habe ich aber trotzdem, ich habe ein Trade Republic Depot, wo ich dann schnell irgendwelche Trades mache und ich habe für Short-Long-Strategien dann extra auch noch einen CFD-Account. Da ist aber wirklich deutlich
auch noch ein CFD-Account,
1% des Vermögens. Und wenn ich mich da mal verzocke, ist der Vorteil sozusagen, dann habe ich, wenn ich da einen Totalverlust habe, habe ich trotzdem sozusagen den signifikanten Bestandteil meines Vermögens nicht angefasst und so halte ich das ein bisschen im Griff. Aber prinzipiell bin ich immer 95% long.
Jetzt hat er noch nicht gesagt, wie viel er eingesetzt hat dafür. Das wollen wir jetzt nochmal einmal wissen. Wie viel Geld setzt du auf so ein Short, was du ja gegebenenfalls komplett verlierst? Du musst mal so ungefähr also, so ein Risikofreude von Pip Glöckner kennen.
Wenn ich als Versicherung sehe, ist es 5-10% sozusagen meines Aktienvermögens oder meines Wertpapiervermögens.
Schon so viel. Wow, das ist okay. Jetzt haben wir vorhin hier schon Cathie Wood angesprochen und Jan Beckers Global Internet Leaders. Was hältst du von diesen Fonds? Weil da immer wieder Fragen kommen, alle sagen, Mensch, sag mal, ist das jetzt noch irgendwie ein Ding? Ist das jetzt eine Blase, die geplatzt ist? Oder kann man nicht sagen, okay, die haben dieses exponentielle Denken und die sehen diesen riesen TAM und das wird die ganz große Nummer und irgendwann kommt der Kipppunkt spätestens 2022 und dann fahren wir alle im Lilium-Jet und machen dies, machen das und selbstfahrend und mein Fahrrad fährt von alleine und weiß ich nicht, was alles noch passiert und dann werden die Dinge richtig wieder groß.
Also ich würde sagen, das beides ist für mich eine Mischung aus Momentum-Strategie und gutem Stockpicking. Also ich würde niemals gegen die Zahlen argumentieren. Also ich glaube, der Jan Beckers Fonds ist also bei Weitem der erfolgreichste Technologiefonds. Den
ist aber auch 30% schon unten von der Spitze.
Genau, und das ist eben das andere, dass wenn man so outperformt, dann ist ja vollkommen klar, dass man dann auch stark verliert. Und mein Depot sieht jetzt...
Aber nun kann man jetzt sagen, das ist nur frothy, also es ist einfach nur so ein überbewerteter Kram. Oder es sind wirklich geile Aktien, die halt jetzt einfach mal korrigieren, aber dann wieder voll durchstarten.
Ja, und ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Also du hast Alpha, also ich glaube, sie picken im Vergleich zum Benchmark schon besser. Aber sie sind eben auch extrem volatil. Und nur mit so viel Volatilität kannst du dir so eine Traumrenditen auch erkaufen, glaube ich. Also was du nicht erleben wirst, ist, dass jemand irgendwie 150-200% im Jahr macht und dann in der Krise auch noch unheimlich stabil ist. Das gibt es, glaube ich, als Paket nicht. Und das schaffen die auch nicht. Obwohl, ich glaube, Jan Beckers darf hedgen nach seinen Regeln und hat es auch im März, glaube ich, gemacht.
Im März 2020.
Aber genau. Und mich würde es jetzt nicht wundern, wenn die dann eben auch stärker verlieren. Aber das ist halt.
Aber ist das jetzt ein Fonds, der diese Zeitgefühl mal ausgedrückt hat und jetzt vorbei ist die Zeit und man sagt, okay, in 10 Jahren wird man sagen, Mann, da gab es doch den Jan Beckers. Oh, wisst ihr, erinnert euch noch dran, dieser Typ, der irgendwie zwar der beste Fondsmanager war, aber dann war er auch wieder weg vom Fenster. Oder ist das ein Ding, was wirklich langfristig erfolgreich ist und der kommt wieder, der Beckers? Ja.
Historisch, statistisch ist es eigentlich so, dass immer die am höchsten geflogen sind, dann es in der Folgeperiode eben nicht schaffen. Weil wenn dann ein Crash kommt, dann verlieren die eben auch am stärksten. Und da ich die persönlich beide nicht so gut kenne, würde ich jetzt eher den Daten glauben im Zweifel und denken, in der nächsten Periode werden sie tendenziell wahrscheinlich underperformen. Also ich zoll ihnen aber allen Respekt für, dass sie auch relativ outperformed haben.
Aber dann hatten sie ihr Moment und dann ist das Moment vorbei.
Genau, ist halt... Du kannst halt sagen, das ist ein Bernd Förtsch 2000 oder 1999.
Genau, das wäre die Frage.
Ja, und ich glaube, das
ist es so ein Duck UI oder wie der hieß.
Ja. Aber ich glaube, sie reiten jetzt auch nicht nur Momentum. Ne? Also sie meiden auch Aktien, die frothy sind, aber die jetzt wir vielleicht nicht für gut halten. Oder also was mich wundert, ist, dass teilweise dann eben doch ein Palantir mal da drin ist. Ein paar Titel, zumindest bei Cathie Wood. Bei denen wäre ich jetzt nicht 100% dabei. Bei
Beckers weißt du nicht, was drin ist, weil er nicht transparent ist.
Genau, du hast immer nur am Jahresende oder
mit 6 Monaten Verzögerung. Vielen Dank.
Genau, da sah es aber sehr, also wenn der Stichpunkt repräsentativ war für das Jahr, dann war es, fand ich, sehr gut gepickt. Ja, und ich glaube, es ist beides ein bisschen. Also es ist viel Momentum, viel das kaufen, was sowieso gerade läuft. Es ist teilweise auch Dinge früh gekauft haben, die gut funktioniert haben. Ansonsten schaffst du ja auch solche Renditen nicht. Also nur mit Momentum reiten kommst du nicht auf die Renditen, glaube ich.
Dann haben wir noch eins, iShares Global Clean Energy. Auch immer wieder gefragt. Auch 30% verloren. Sagen auch Leute, Mensch, der Biden, Milliarden, Billionen. Und alle wollen doch da jetzt in grüne Energien. Ist das jetzt noch ein Ding, was geht?
Die haben, glaube ich, einen schlauen Move gemacht, dass sie ihn
vergrößert haben. Genau, das ist schon mal gut.
Genau, und also von der Anzahl der Titel vergrößert. Ne?
Genau, und nicht mehr eine Black Power mit 20%, das ist wahrscheinlich auch nicht so doof.
Das war, glaube ich, ein sträfliches Klumpenrisiko, unter dem sie auch stark gelitten haben, weil ich halte die Wasserstoffaktien, also ganz schnell erklärt, ich sehe nicht, wie das Hochtechnologie ist, wo da langfristig hohe Margen rauskommen sollen.
So ein Elektrolyseur oder wie das heißt?
Elektrolyseur, genau.
Ja, danke.
Ich glaube, so ein bisschen wie, wir haben ja irgendwie in 2000 die Solarindustrie so ein bisschen mitgemacht. Am Ende werden die, glaube ich, in China gebaut werden, die Anlagen. Und ich sehe keinen technologischen großen, sozusagen einen Moat, das wonach Warren Buffett
suchen würde.
Der Burggraben. Der Burggraben, den sehe ich nicht bei Wasserstoff. Mhm. Plus, auch die Firmen haben mit der Governance, glaube ich, Probleme. Da können wir jetzt nicht zu tief einsteigen. Aber
gut, Black Power muss ein Restain, ja.
Mhm. Genau. Und deswegen ist, glaube ich, schlau, wenn der sich breiter aufstellt. Prinzipiell, glaube ich, sehr stark an ESG, Clean Energy, langfristig. Da gibt es ja auch super solide Werte, so ein Vestas Wind oder so. Ich glaube, die werden langfristig stark profitieren.
Was ist in Ørsted?
Bitte?
Was ist in Ørsted? Das ist ja auch so einer, der irgendwie, die irgendwie auf hoher See, irgendwelche Dinge, also was wäre noch. Also du willst das Ding halten. Viele Leute fragen sich, was mache ich damit?
Ich habe auch Sparpläne tatsächlich. Wenn ich mal wirklich alles falsch mache im Leben, dann habe ich so Sparpläne, die laufen, wo ich denke, die sehe ich nicht, die sind auf einem anderen Konto.
Okay. Und
sagen, das ist vielleicht so eine ganz, ganz späte Rente mal, wenn ich mich doch mal verzocke. Mhm. Und da ist zum Beispiel der Clean Energy eine der Sachen, wo ich irgendwie einer von drei Sparplänen, den ich darauf mache, weil ich an ESG glaube, weil ich glaube, das ist so ein großes Thema, was wir lösen müssen als Gesellschaft, als Menschheit. Und es wäre unwahrscheinlich, wenn da jetzt nicht Trilliardenmärkte entstehen trotzdem. Ich glaube nur nicht, dass die Firmen, die vorgeben, die sie jetzt gerade spielen, dass die entscheidenden Firmen sein werden auf den Märkten.
Okay, dann noch die Tenbecker-Frage. Die müssen wir auch noch stellen. Ja. Drei Tenbecker.
Also, meine Grundeinstellung, ich finde es fast unseriös, meiner Tenbecker überhaupt zu finden. Aber ich habe letzte Woche im Doppelgänger-Podcast gesagt, dass wenn ich jetzt ein Portfolio neu aufbauen würde, dann würde ich, also so gesagt, erstmal eine breite Basis ETF, es sei denn, man möchte picken. Ich selber sagen, ich will mein Geld nicht irgendwie vermehren oder ich will es nicht vererben, deswegen kann ich sehr gut damit leben, hohe Risiken einzugehen, 100% auf Growth zu gehen, aber wenn ich jetzt Growth-Aktien picken würde, dann aus Tenbecker-Sicht, ich finde Coinbase sind stark runtergekommen und es hat viele Risiken von der sozusagen Marge.
Habe ich auch eine Aktie von? Ich habe sogar zwei, habe eine nachgekauft.
Sehr gut.
Ja, ja.
Ich auch.
Du hast auch zwei?
Ich habe
die größere.
Stehen eine zwei vorne.
Okay.
Also ich habe die auch nachgekauft.
Ja, okay. Aber ist wahrscheinlich auch noch zu teuer.
Du hast riesige Risiken in Margen, aber du hast auch riesige Upside in sozusagen dem Kryptomarkt insgesamt.
Stimmt, die machen jetzt demnächst auch auf Dogecoin, hat er gestern erzählt. Der CEO meinte, das machen sie jetzt auch ganz schnell.
Vor allen Dingen, sie sind ja noch gar nicht die größte Börse. Also Binance zum Beispiel oder Kraken sind teils größer, teils viel größer. Und dieses ganze DeFi-Geschäft, dass du irgendwie Geld leihen kannst, das machen sie alles noch nicht. Da sehe ich schon noch Potenzial, selbst wenn die Margen sinken. Im DeFi-Geschäft sind die Margen, also wenn du mal wirklich schaust, was du für Zinssätze zahlst, wenn du da einen Margin-Kredit aufnimmst, zum Beispiel auf so einer Plattform, dann kannst du dir vorstellen, dass da langfristig gute Margen mit zu verdienen sind. Deswegen bin ich da bullish. Hohes Risiko, um das nochmal zu sagen, aber auch asymmetrische Upside. Also deswegen am ehesten
100% runter, aber 300 hoch. Das kapiere
genau.
Ich. Das
genau, so würde ich es einordnen. Boah. Und ich finde, BioNTech ist leider auch schon sehr gut gelaufen, aber
auch ein Tenbecker.
Würde ich sagen, langfristig, ne?
Also, das geht nicht. Tenbecker geht immer auf. Nee, das muss nicht innerhalb der nächsten Woche, obwohl die meisten ja so, okay, BioNTech, Coinbase und noch ein dritter.
Ich sehe mRNA halt als Plattform, glaube ich, das Thema Impfen wird uns eine Dekade beschäftigen. Sei es Booster-Shots, sei es neue Pandemien, sei es, wir werden mit mRNA wahrscheinlich weitere Krankheiten heilen können. Das könnte ein großer Teil der Industrie werden. Der dritte.
Und den jetzt sag mal einen, den du nicht schon in deinem Podcast erwähnt hast. Dann sagen die Leute, ja, okay. Den kann ich auch gleich den Doppelgänger hören, da brauche ich gar nicht mehr Triple A.
Sag dann dazu, das habe ich tatsächlich nicht gesagt, weil es ein absoluter Zockertitel ist.
Bei uns jetzt. Komm, Trommelwirbel.
Seelos Therapeutics oder Therapeutics.
Bitte was?
Bloomberg ist SEEL, ist Pre-Product oder Studie.
Seelos Therapeutics, ich sehe es, SEEL, das ist es.
Ich glaube, ich bin so 50% im Plus. Die wollen Ketamin einsetzen, also ein Pferdebetäubungsmittel oder ein Opiat.
Ich sag mal kurz die WKN A2PDK8. So, damit jeder weiß, falls wir hier nuscheln oder es halt, weil wir ja in so heiligen Hallen mit Betondecke sitzen.
Die haben einen okay Shot da drauf, eventuell maximal depressive Menschen mit niedrig dosierten Ketamin sozusagen in eine bessere Lebenssituation zu bringen. Das ist ein Biotech-Pharma-Unternehmen, es ist deswegen natürlich hohe Wahrscheinlichkeit zum Totalverlust, aber eben am ehesten Ten-Bagger, wenn es dann doch klappt, glaube ich. Ist bisher okay für mich gelaufen, ist unter 1% meines Portfolios, also hochspekulativ, Vorsicht, aber ist das die einzige Aktie, glaube ich, die ich noch nicht erwähnt habe im Podcast bisher.
Okay. Und was ist der Vorteil gegenüber den bisherigen Antidepressiva?
Es ist was bisher noch nicht versucht wurde, oder wo sie jetzt die sozusagen weitestgehenden Studien haben. Und sie sind in dieser Phase 1 oder 2. Das heißt, wir müssen noch 2 Teststufen sozusagen durchschaffen. Wenn es dann zugelassen wird, dann würde es sich vervielfachen wahrscheinlich.
Okay.
Und sie haben ein paar andere Produkte, aber das, was am aussichtsreichsten ist, ist wirklich dieses Depressionen erträglicher machen mit Ketamin.
Haben eine Market Cap von 360 Millionen Dollar und haben seit Jahresanfang gemacht, 192%. Schon gut gelaufen, aber Ten-Bagger.
Jetzt haben wir noch einen richtig coolen Ten-Bagger.
Verlustrisiko. Ja, gut, das ist ja, wir haben auch am Anfang immer den Disclaimer, wir geben hier keine Empfehlung, es sind einfach Ideen und die Ideen macht ihr nur auf euer eigenes Risiko.
Das ist immer so. Eigentlich kann es auch keine Ten-Bagger geben, die nicht gleichzeitig total verlustrisiko. Also
ja klar,
der Kehrwert ist halt das Risiko.
Ja. Und, ne? Genau, 100% nach unten, aber 1000 nach oben. Habe ich das richtig, ist 1000 verzehnfachen? Wirklich? Ist es
900.
Also, ja. Genau, 900. Diesen Fehler macht man immer wieder. Das ist so ein klassischer Denkfehler.
Was macht eigentlich die Zeit?
Wir haben 1:30.
Da sind wir noch, schon?
Wir sind bei 1:30.
Also mindestens auf Doppelgängerniveau gekommen.
Nee, ihr habt ja mal 2 Stunden. Aber das der Vorteil ist, euren Podcast kann man immer mit schnellerer Geschwindigkeit anhören. Bei uns ist es so, der Chapitz redet zu schnell. Der Sommerfeld, das könnte man sich noch beschleunigen.
Wobei ich finde, Philipp ist heute auch, also der ist schnell.
Ich gebe mir Mühe, ja.
Also mit 1,2-facher Geschwindigkeit, glaube ich, das
ist.
Du meinst, das liegt an unserem Bio-Champagner, den wir hier ausgeschenkt haben, dass er da heute ein bisschen...
Also er ist recht für den Mecklenburger, wobei er ist ja Vorpommern. Aber
jetzt schon wieder diesen Fehler
gemacht. Redet er schnell.
Ja,
ich würde aber trotzdem, ich warte ja noch sozusagen auf eine Battle. Es gibt ja sozusagen den Schuldensühner.
Ach so, du willst den Politik-Battle
schon machen. Ich möchte
aber willst du nicht einmal die Kryptowährung noch fragen? Komm, welche Kryptowährung sollte man, oder was hältst du von Kryptowährung? Vielleicht die fragen und dann kommen wir zur Politik. Weil Politik, da hast du ja im letzten Podcast bei euch dich ja als wirklich waschechten Sozialisten, da konnte man ja das Wahlprogramm der Linken und der Grünen aufeinanderlegen und genau. Das war dann das PIP-Programm. Da müssen wir gleich noch drüber reden. Das wird dann der Sommerfeld.
Genau, Schuldensühner gegen sozusagen den, weiß ich nicht, Schuldendulder
den
oder
MMT,
wie auch immer.
Den MMT-Anhänger, den MMT-Junkie, der meint, Schulden, kein Problem. Das kann man
genau,
gleich
das möchte ich in Maßen.
Aber komm, Krypto ist ja sozusagen das Anti-Schuldensystem. Also vielleicht würde uns jetzt Krypto empfehlen, damit man dann Schulden mit dem Papiergeld machen kann. Das ist gar nicht schlecht, die Idee. Also sag mal.
Also ich glaube, Kryptowährungen haben überhaupt keinen inhärenten Wert. Aber ich halte, ich muss kurz über, also auch wahrscheinlich zwischen 3-5% des Anlagevermögens in Kryptos, aber auch eher als so eine Art Hedge. Das heißt, was ich schon doof fände, ist, wenn sich das durchsetzt, glaube ich, dann kann es halt sehr groß werden, auch sehr asymmetrische Upside wieder. Das heißt, ich glaube, das größte Risiko ist, dass du eine Mischung aus Inflation hast und dass mehr und mehr Unternehmen anfangen, das sozusagen zu kaufen oder dass es fast als Good Governance angesehen wird, einen Teil der liquiden Mittel in Krypto zu halten. Sagen wir sehen das bei ersten Unternehmen, die ja jetzt vorweggehen und kleine Anteile kaufen.
Sogar Mercado. Palantir hat bekannt gegeben, dass sie es wollen. Fand ich ja faszinierend.
Das ist, glaube ich, eher ein Marketing-Stunt.
Damit wir mal wieder ins Gespräch kommen.
Da sehe ich jetzt nicht, warum das begründet ist. Bei einem Mercado Libre in Argentinien, die 40% Inflation haben.
Das
halte ich für schlauer, obwohl es da nur ein kleiner Betrag ist. Aber ja. Ich glaube, die werden ausbauen. Und ich will für eine Welt, wo das wirklich sehr relevant wird, also wo der Bitcoin sich vielleicht verzehnfacht oder dann möchte ich zumindest sicherstellen, dass mein Geld nicht komplett entwertet wird. Und ich baue mir so eine Art Körbchen, in dem Bitcoin einen relevanten Anteil hat, aber ich habe auch Ether, also Ethereum, Polkadot ist ein Berliner Projekt.
Aber nicht Dogecoin? Ich meine, das glaube ich, das läuft. Das wird der Elon Musk als Community-Token machen. Ich verspreche dir. Und das wird er als seine eigene Währung machen und das Ding wird noch richtig laufen.
Ich glaube,
hast du nicht, siehst du nicht auch dieses Risiko? Ich meine, ich habe keine Dogecoin, ich habe nur Bitcoin und Ether und sonst habe ich nichts.
Für den Fall habe ich 10 oder 20.000 Dogecoin tatsächlich, aber
hast du
mit minimaler Überzeugung. Ja. Wirklich nur als, also das Traurige ist, ich hatte wirklich mal unheimlich viel Dogecoin in 2017, wann die erste Kryptoblase war, und habe das dann irgendwann umgewandelt in Bitcoin. Und ich dachte so, jetzt will er, wenn überhaupt, wenigstens nur Bitcoin haben. Das war im Nachhinein nicht so schlau. Das war
du könntest jetzt Milliardär sein, was der Fritz schon gefragt hat. Das wäre jetzt schon
Pip-Klöckner. Das wäre wahrscheinlich nicht Milliardär, aber es wäre 8- bis 9-stellig. Ja.
Aber Bitcoin ist seitdem auch nicht gefallen.
Nein, so schlechtes Ding hat er nicht gemacht. Aber glaubst du, dass dieser ganze Markt, der Kryptomarkt, der jetzt ja 2,5 Billionen ungefähr ist, jetzt ein bisschen zurückgekommen, nachdem Elon Musk gesagt hat, dass man nicht mehr Teslas mitkaufen kann, wird das ein richtig großer? Ich habe eine Wette beim Defner laufen, dass es ein 10-Billionen-Markt wird, weil ich ja glaube, dass so Community-Token, jeder wird ja seinen eigenen Token rausbringen. Ihr habt ja auch bei eurem Podcast Doppelgänger habt ihr auch sogar so eine Discord-Gruppe. Mhm. Und da merkst du ja, wie loyal die Leute sind. Und wenn du jetzt noch so einen Token rausbringen könntest oder eure eigene Community-Sache und du die Leute noch belohnen könntest oder noch damit verdienen könntest, wenn die Deal-Dienste hast und kriegen oder das, ist doch, glaube ich, ein Modell, was für die ganze kreative Ökonomie, die ganzen kreativen Menschen, die Creators-Economy, das ist doch ein Riesendurchbruch, oder nicht? Und muss man nicht da irgendwie dabei sein?
Wir sind jetzt schon bei 2,5 oder jetzt heute noch 2,2 oder so Billionen, aber wir sind ja nicht so weit entfernt. Das wäre nur noch eine Vervierfachung. Und ich glaube, wenn das aufgeht, dann wird es auf jeden Fall mehr als eine Vervierfachung. Was bisher so ein bisschen gefehlt hat, ist der erste vernünftige Anwendungsfall. Also ich habe mal gesagt, Krypto ist eigentlich eine Failed Technology, weil in 10 Jahren ist da nichts Sinnvolles rausgekommen. Aus anderen Sachen hat man deutlich mehr so erste Anwendungsprodukte gesehen. NFTs, also diese Tokens, um irgendwie Kunstwerke oder gewisse Gegenstände zu zertifizieren, das ist einer der Use Cases, die ich schon eher sehe, der auch eine breite Masse erreichen könnte, weil es sozusagen für Konsumenten, für junge Leute, glaube ich, sehr zugänglich ist. Das könnte helfen. Und die andere große Sache ist irgendwie, dass das Unternehmens eben als Mittel zur Geldhaltung sehen oder zur Liquiditätshaltung. Das sind die zwei Treiber, die am wahrscheinlichsten den Durchbruch gestalten werden, glaube ich. Und dann ist es eben, reden wir eben über mal 4, mal 10, vielleicht sogar mehr, glaube ich.
So
jetzt die Politik zum Schluss.
Genau, Politik.
Ja, es geht letztlich tatsächlich um euer beide unterschiedliche Ansichten zum Thema, wie bewältigen wir diese Krise, indem wir sozusagen uns tatsächlich dann jetzt nicht nur verschuldet haben, ich spreche jetzt mal für Deutschland und Europa, beziehungsweise was wir in Zukunft dann tun, um gestärkt daraus hervorzugehen. Und da gibt es unterschiedliche Ansichten hier an diesem Tisch. Auf der einen Seite Philipp, auf der anderen Seite der Schuldensühner. aber vielleicht kommst du sozusagen zuerst mal mit deinem Blickwinkel um die Ecke, Philipp.
Genau, ich hatte im letzten Podcast kurz besprochen, also da ging es konkret, muss man dazu sagen, um einen Artikel von einem scheinbar erfolgreichen Unternehmen, der in dem Hause nicht ganz unbekannt ist, soweit ich weiß. Und der hat quasi gesagt, dass immer mehr Freunde von ihm jetzt damit drohen, ins Ausland zu gehen, wenn Rot-Rot-Grün kommt. Wir haben die höchste Steuerlast auf der ganzen Welt und im Sonnensystem in Europa, in Deutschland schon. Und wenn jetzt noch mehr den Leuten in die Tasche gegriffen wird, dann ziehen wir Unternehmer jetzt weg. Und es ist ja immer die Drohung so, wenn wir jetzt an den Steuern was machen oder an den Abgaben, dass dann die Leistungsträger wegziehen. Und ich fand es in dem Fall jetzt einfach besonders schäbig, weil sozusagen nachdem du durch die gesamte Corona-Krise oder Covid-Krise jetzt insbesondere als Unternehmen unheimlich viele Staatshilfen bekommen hast, und ich glaube zu Recht, weil es ein staatlicher Eingriff, dass die geschlossen wurden. Ich weiß nicht, ob die Läden floriert hätten, wenn man nicht eingegriffen hätte, aber sozusagen, dass man die entschädigt, finde ich okay. Aber, oder sogar richtig. Aber dass man dann sagt, ich bin jetzt nicht bereit dafür, also ich ignoriere jetzt, dass irgendjemand das auch bezahlen muss. Das fand ich komisch. Und dann sagen, wir gehen jetzt, wenn die Rechnung kommt, dann verlassen wir jetzt den Tisch. Das finde ich eine komische Einstellung. Ich finde das nicht unternehmerisch. Ich finde es auch kein Vorbild für Leistungserbringer, sondern es sind nach anderthalb Jahren Leistungsempfänger zeche ich die Prelle. Prelle ich die Zeche.
Das ist ja Champagner.
Und denn das finde ich, ich finde es einfach nicht anständig oder nicht unternehmerisch. So verstehe ich nicht Risiko, dass man sagt, wenn eine Krise kommt, dann lasse ich mich vom Staat aushalten. Und so ein irgendwie Gutwetter-Kapitalist zu sein, das fand ich nicht gut. Und ich glaube halt, irgendjemand muss das bezahlen. Und Holger kann ja sagen, woher das Geld sonst kommen muss, ob wir uns jetzt kaputt sparen, ob wir es wie die USA machen. Wir senken die Steuern und unsere Infrastruktur verreckt. Jede vierte Brücke ist irgendwie Malade und die Energienetze und das Telefonnetz ist dort auch nicht deutlich besser in den USA.
Aber jetzt haben wir ja Rekordsteuereinnahmen in Deutschland. Ich muss jetzt mal ganz kurz hier eingreifen. Wir haben ja jetzt, ich glaube, die neueste Steuerschätzung ist ganz leicht nach unten gemacht worden, aber schon für 2022. Also fürs nächste Jahr haben wir schon Rekordsteuereinnahmen. Und jetzt frage ich mich ja, warum kann man, wenn der Staat und die Steuereinnahmen sind seit 2007, haben sich, glaube ich, verdoppelt. Und jeder, der mir jetzt erzählt, es ist nicht genug Geld da, um unsere Infrastruktur nach oben zu bringen, das glaube ich nicht, weil ich sehe ja die Steuereinnahmen. Und jetzt frage ich mich, warum hat man nicht jetzt schon das genutzt? Und warum will man jetzt, wenn man jetzt noch mehr Geld einnimmt und den Leuten noch mehr wegnimmt, warum soll dann das passieren, was nicht passiert ist? Und das ist die Frage. Und deswegen denke ich immer so, weil der Staat kann, wenn er mehr hat, findet er immer Ideen, wo er die ausgeben kann. Aber es ist selten so, dass wir das wirklich für kluge Sachen ausgeben.
Das ist auch ein guter Punkt. Also da bin ich auch, das habe ich auch gesagt, dass sozusagen der Staat ist wahrscheinlich selten die effizienteste Art, Geld auszugeben. Und vielleicht brauchen wir deswegen auch einen Politikwechsel, weil sozusagen in der Vergangenheit, wenn du das gerade unterstellst, dann bin ich total bei dir, dass in der Vergangenheit das Geld eben zu wenig in Bildung, zu wenig in Digitalisierung gesteckt wurde, zu wenig in Infrastruktur, dann lass uns das gern verbinden und wir sagen, wir nehmen das Geld dann und investieren es noch schlauer. Das ist immer richtig, sondern wir haben das bisher nicht gut gemacht. Ja. Und man kann das besser machen und auch die Zukunft der nächsten Generation damit besser bewahren. Da bin ich total dabei. Und wenn man dann vielleicht gar nicht so viel Geld braucht, auch gern sozusagen. Ich glaube nur, dass wenn Unternehmer sich so darstellen, als wenn sie den ganzen Staat tragen, dann das ist das, was mir aufgestoßen ist. Ich bin jetzt prinzipiell nicht, ich bin nicht dogmatisch dafür, Steuern noch weiter zu erhöhen. Wenn wir es irgendwie schaffen, Einkommen mit niedrigen, Haushalte mit niedrigen Einkommen stärker zu entlasten, immer gern. Ich glaube, das ist der beste Stimulus, den man haben kann. Gerade in Deutschland, wo wir irgendwie mehr Konsum brauchen, weniger Export, oder nicht weniger Export, aber mehr Konsum, der zum Export hinzukommt. Lass uns die Einkommen gern entlasten. Oder da hätten vielleicht auch ein paar der Hilfen ankommen sollen, wobei es ja keinen sinnvollen Weg gibt, das Geld auszugeben.
Jetzt warst du ja auch mal häufiger als Interventionist ganz freudig, als es darum ging, Deutsche Wohnen enteignen und die ganze Wohnungsdiskussion. Da hörte man von dir auch so, oh ja, kann ich ja verstehen. Jetzt frage ich mich nur, wer jetzt als Unternehmer kommt und sagt, ah, in den Gebieten bei Wohnen, da kann man intervenieren. Wenn der Staat jetzt zu dir käme und interveniert, fändest du es wahrscheinlich auch nicht so lustig. Also warum ist dieser Staatsglaube und diese Interventionsfreude, die insgesamt in der, weiß ich nicht, Generation, du bist jetzt kein großer Generationenunterschied zu uns, aber scheint ja trotzdem bei immer mehr Leuten, scheint das ja Anklang zu finden, auch jetzt diese Patentgeschichte, wo man sagt, naja, dann, da sterben Menschen, muss man doch mal das freigeben. Das ist ja immer so ein Impuls, das klingt immer gut, aber ja. Das ist immer nicht zu Ende gedacht, meine Sachen. Aber vielleicht kannst du mir erklären, vielleicht habe ich es nicht zu Ende gedacht.
Das ist vielleicht falsch rübergekommen. Das war tatsächlich ein bisschen sarkastisch gemeint, weil ich lebe in Prenzlauer Berg relativ privilegiert in einem Dachgeschoss und war absoluter Profiteur Mietpreisbremse. Und ich finde das grundfalsch, um das ganz klar zu sagen. Also ich kann natürlich verstehen, wenn Leute auf die Straße gehen. Das heißt nicht, dass ich es richtig finde, dass wir eine Mietpreisbremse hatten. Aber ich verstehe das, wenn die jetzt von der Aufhebung getroffen werden, dass die auf die Straße gehen, das verstehe ich. Ich verstehe aber auch jeden, der sagt, ich will nicht, dass der Staat mein Eigentum qua Miete enteignet oder qua Mietpreisbremse enteignet. Das ist auch nicht meine Vorstellung von einem irgendwie marktwirtschaftlichen Staatsgebilde. Von daher, warum ich Staatseingriffe aber prinzipiell nicht verurteile, ist, wie gesagt, ich glaube, der Mietmarkt, da ist eher das Problem, warum bauen wir nicht mehr Häuser. Das müssen wir eigentlich lösen, aber das ist auch zu selbstverständlich, um da Zeit zu verschwenden. Warum ich aber glaube, dass der Staat schon eingreifen muss, ist, weil es ja immer wieder Märkte gibt, wo wir irgendwie Marktversagen sehen oder wo es zu monopolistischen Tendenzen kommt. Und ich glaube, da ist guter Kapitalismus zu sagen, wenn Märkte nicht mehr funktionieren, dann muss der Staat eingreifen. Und ich glaube, das war in der horizontalen Suche zum Beispiel so. Das war vielleicht irgendwie bei der Hotelbuchung so. Das ist vielleicht bei einem Facebook so. Das ist vielleicht bei einem Apple so, mit dem sich die EU gerade beschäftigt. Und ich glaube, da muss der Staat eingreifen. Ich glaube nicht, dass er in die Miete eingreifen muss. Da muss er vielleicht Neubau fördern oder Flächen freigeben, die Bürokratie abbauen. Das ist viel wichtiger. Also ich bin nicht kein Pro-Mietpreisbremse und das deutsche Wohnen enteignen kommt auch nicht.
Also kaum nicht kommt er wieder unter das Dach von Axel Springer, ist diese sozialistischen Ideen, die er bei ihm im Podcast, ich glaube, du solltest häufiger mal hier wieder bei Axel Springer vorbeikommen, da denkst du einfach viel klarer. Das ist eine viel klare Denkweise, die er hier an den Tag legt, als das, was wir bei dir im Podcast hören.
Finde ich gut, wenn das diesen Effekt hat hier.
Was würdest du wählen im September? Hast du eine Idee schon?
Ich bin mir noch nicht 100% sicher. Also eher nicht am Extremspektrum, also auf beiden Seiten nicht. Also ich hätte ganz gerne nicht die Linke oder AfD wählen. Tendenziell eher links. Ich finde, bei der SPD fehlt mir im Moment ein bisschen Kontur. Damit könnte es wahrscheinlich grün werden, obwohl mir ist klar, dass dort wenig Erfahrung gibt und dass das Parteiprogramm noch relativ dünn ist. Ich sehe jetzt aber auch bei der CDU nicht, wie sie mir die Vision gibt.
Kommst du in
die
FDP?
Für die nächsten
Liberal, Sommer. Das ist doch eigentlich deine Welt.
Ich sehe mich tatsächlich als relativ liberaler Mensch. Vielleicht ein bisschen linksliberaler. Aber
gibt doch so einen Gerhard Baum da noch bei der FDP. Da findest du auch deine Heimat.
Nee, Gott. Es ist wirklich immer interessant. Sie sind eigentlich alle liberal.
Alle sind liberal. Aber die FDP. Und dann wählen sie aber, dann lieber grün.
Hä? Ich möchte nicht sagen, dass
die Frage ist, also eine liberale Partei, Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe, liberale Partei hätte auch heutzutage die Aufgabe, auch die Freiheit zukünftiger Generationen zu schützen. Das sehe ich bei der FDP nicht. Und die bestehende Koalition hat gerade bewiesen, dass ihr Konzept für zukünftige Generationen verfassungswidrig ist. Sagen, dass sie nicht genug an zukünftige Generationen denkt. Sagen, es muss das Verfassungsgericht beschließen, um das zu offenbaren dem Rest der Bevölkerung. Und deswegen find ich schwer, sozusagen ein Konstrukt zu wählen, das glaubt, damit durchzukommen und meint es fair. Und natürlich müssen die Interessen aller Generationen irgendwie ausgleichen, aber unsere Generation, also nicht nur unsere Eltern, sondern auch wir persönlich, haben grob fahrlässig auf die Kosten zukünftiger Generationen unserer Kinder gelebt. Und ich finde, das wird schmerzhaft. Aber es hat ja auch niemand gesagt, so das kann ich. Also als wir 4% jahrelang gewachsen sind auf Kosten des Planeten, hat ja auch niemand gesagt, so ich finde es nicht fair, wie reich wir alle werden, dass wir jetzt alle Autos haben und dass wir alle 5 Jahre ein neues Auto kaufen. Und jetzt werden wir uns vielleicht einschränken müssen. Das hören viele Leute nicht gern, aber ich finde das fair. Also ich glaube, wir haben, sei es Bildung, sei es Infrastruktur, sei es billiges Fleisch, billiges Auto, wir haben viel genossen.
Das ist jetzt so ein negativer Tilt zum Schluss. Das ist mir zu negativ. Vielleicht kannst du noch uns zum Schluss noch ein paar positive Sachen, deine Lieblingspodcast, deine Lieblingsbücher und wie informierst du dich? Dann haben die Leute noch was zum Nutzwert und damit sie selber so reich werden wie du und selber so glücklich werden und die Hafermilch mit Wasser zu Hause anrühren können, weil sie genug Geld haben, sich das Pulver zu kaufen.
Ja, ich wünsche den Menschen, dass sie glücklicher werden, als sie reich werden. Bei Büchern bin ich nicht so gut, ehrlich gesagt.
Okay.
Weil ich finde Podcasts tatsächlich zugänglicher. Ich höre natürlich sozusagen die Short-Aktien-Podcasts, aber auch ich höre auch Defner und Chepitz sehr gerne.
Sehr gut, das ist gut. Das ist schon mal eine gute Empfehlung.
Regelmäßig. Ja. Ich höre natürlich den UMR-Podcast regelmäßig. Ich höre natürlich Pivot. Ich höre, was vielleicht nicht jeder hört. Sekunde, jetzt muss ich überlegen.
Die 3 Stunden, jetzt läuft durch den Prenzlauer Berg. Vielleicht kann ich ein bisschen das Erlebnis nochmal dir versuchen nahezubringen und dann denkst du, ja, habe ich doch das gehört.
Durch Berlin, nicht durch den Prenzlauer Berg.
Ach stimmt, Berlin. Ich vergaß, an die Stadtgrenze.
Ich fällt wirklich...
Okay.
Gehen wir aber auch mal so.
Das sind die
am Ende komme ich auch mal auf die 3, 4 Podcasts.
Den viele VCs-Podcasts, so Venture Village, Andreessen Horowitz.
Ja gut, das ist eine eher so
sehr
Nischengeschichte, genau.
Ansonsten ich natürlich irgendwie Bloomberg, CNBC.
Okay.
Irgendwie versuche ich mir ein sehr, sehr breites.
Und wenn du dich informierst, was wäre so dein To-Go-Place? Was ist so der, wo du sagst, ey, da kriege ich den meisten...
Tatsächlich, mein Arbeitsplatz ist ein relativ breiter Monitor, wo ein Tweetdeck läuft, also eine Übersichtsplattform über Twitter, wo man so was man normalerweise in einem Feed sieht, sieht man da 6 oder 8 Mal nebeneinander. Und das macht meine Arbeit relativ ineffizient, also es lenkt mich sehr stark ab. Aber dadurch bekomme ich unheimlich viel. Und du bist ja auch ein großer Twitter-Fan, wenn ich mir nicht irre.
Ja, ja.
Und das ist, glaube ich, das halte ich auch für so ablenkend, wie es ist, halte ich für die effizienteste Form, wenn man wirklich viel mitbekommen will. Okay. Und das ist eigentlich ein großer Vorteil unserer Generation.
Also Twitter ist unterbewertet, das höre ich schon. Ich höre, Twitter ist unterbewertet, würde ich auch.
Also wo hattest du jemals so viel, welche Generation hatte jemals Zugang zu so viel Wissen und Meinung und Wissen weltweit? Mhm. Man muss dann auch kompetent damit umgehen, aber ich finde es prinzipiell was, für das ich sehr dankbar bin, was eine super Informationsquelle ist.
Das ist ein schöner Schluss.
Nee, oder? Der Schluss ist ja, der fehlt ja noch.
Ach stimmt, die SEO-Zeile.
Ja, na klar, wir brauchen jetzt noch die Google-Suchzeile.
So, Ende. Ich schreibe mit, genau. Am Ende. Jetzt hast du das Gespräch, jetzt haben wir eine Stunde 50. Es ist der längste AAA-Podcast. Und ich bin mir sicher, wir bekommen von unserer Podcast-Chefin richtig aufs Dach.
Ja, vor allem von Dieter kriegen wir aufs Dach.
Weil Dieter muss es ja nur, der muss ja jetzt nichts wegschneiden.
Nein, hat jetzt, auf jeden Fall der SEO-König.
Sagt ja, ich muss ja bei Minute 30 irgendwie rausschneiden, dass ich nur ein zweistelliger Millionär bin. Warst du dreistelliger?
Das habe ich nicht gesagt.
Okay, gut.
Und ich habe gegessen während des Podcasts. Auf jeden Fall jetzt der SEO-König.
Also, was der SEO machen würde, ist, er würde jetzt Tools benutzen, um alle Worte, die wichtigsten Worte, die wir erwähnt haben, bei Google zu checken, wie oft werden die gesucht. Und dann wäre Tesla wahrscheinlich sehr vorne.
Okay, Tesla?
Im Moment vielleicht auch Gorillas.
Gorillas? Aber jetzt muss es ja auch verbunden werden. Es darf ja nicht einfach sagen, Tesla, Gorillas, Podcast. Das wäre so ein bisschen das für doof. Wir wollen das
in einen Satz gießen.
Wir wollen das jetzt in einen intelligenten Satz. Man müsste ja irgendwie sagen.
Aber das ist ja die journalistische.
Ja, das ist journalistische Beitrag jetzt.
Er sagt nur die.
Ja, so klug ist, so wahnsinnig ausformuliert.
Stimmt, unser Job ist ja auch noch da.
Ja, du hast recht. Wir müssen ja auch ein bisschen was machen. Die Grünen müssen die Grünen noch mit rein?
Nein.
Ich weiß nicht, ob das zu höheren Hörerzahlen
ist. Baerbock-Blase?
Haben wir zwar nicht drüber gesprochen, ja, aber
die Wasserstoffblase, obwohl die ist ein bisschen überstrapaziert wahrscheinlich schon, ansonsten gerne auch die Wasserstoffblase.
Wasserstoffblase. So, haben wir eine Frage nicht gestellt, die du eigentlich...
Was du gerne loswerden wolltest eigentlich, hier.
Jetzt musst du nicht hier irgendwie noch Werbung für alle Sachen machen, die du schon immer mal machen wolltest und Mutti grüßen.
Könntest du auch? Eine sehr nette Unterhaltung.
Ach, das freut uns.
Fand ich auch.
Ja, deswegen sind wir auch, es war auch sehr kurzweilig. Ich hoffe, die Menschen draußen finden das genauso. Ihr könnt auf jeden Fall uns ja mal an AAA, also aa@welt.de schreiben, ob ihr solche auch etwas XXL-igeren Folgen häufiger haben wollt. Und vielleicht wollt ihr auch Pip nochmal hören. Die Welt scheint sich ja schnell zu verändern und vielleicht gehen seine Shorts auf oder nicht. Oder hat ein paar neue Ideen irgendwann mal.
Ich hätte auch noch ein paar Fragen gehabt. Aber das ist jetzt, springt jetzt wirklich den Rahmen.
Ja. Gut. Pip, vielen Dank, dass du zu deinem Geburtstag hier zu uns gefunden hast und dass du auch hier wieder den Axel Springer, das merkt man schon, das scheint diese Vibes, die hier
gibt
durch die
Räume. Gibt nichts Schöneres als den Geburtstag in den heiligen Hallen.
So ist es.
War mir ein Vergnügen.
Zu verbringen. Schön.
Ja.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Sehr gern. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Alles auf Aktien. Wir hören uns wieder am Montag ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.